check my email and I decide to answer later. Another cup of coffee and I drag myself to work. So, hallo, willkommen zum Soziologischen Kaffeekränzchen im neuen Jahr. Diesmal sind wir auch wieder mehr oder minder live, also wir senden aus dem Januar die Sendung vom Januar. Das ist dann übrigens die 10. Sendung. Und bei mir sind jetzt auch wieder direkt die Jennifer.
Hallo.
Und der Christoph.
Hallo.
Und wir sind alle wieder da. Weil.
Ja.
Das
und
war,
Flocke.
Und Flocke. Flocke ist im Wohnzimmer und macht das, was sie um die Uhrzeit immer macht, nämlich auf dem Rücken liegen, ja, um die Beine zu entlasten und süße Hundegeräusche von sich geben.
Hm.
Es ist betörend.
Mit Hundegeräuschen hätte das auch ich sein können.
Das ist
gut zu wissen.
Ja. Also, weiß ich nicht, musst du auch deine Knie entlasten, indem du die Beine nach oben
schreibst? Nee, aber ich finde es für den Rücken extrem angenehm, mich ab und zu auf den Boden zu legen. Der ist meist so angenehm hart. Ist extrem gut. Sehr schön.
Es ist eher so angenehm hart.
Ich habe mir dafür einfach ein großes Sofa gekauft, um mich da hinzulegen.
Ja.
Dein Sofa ist cool. Ich mag dein Sofa.
Also mein Bett ist relativ hart. Aber so. Ich habe da eigentlich keine Rückenprobleme, aber ich gehe auch regelmäßig zum Kiesertraining.
Ich habe trotzdem Rückenprobleme, obwohl ich so viel Krafttraining mache. Ich glaube, das hängt nicht immer zusammen.
Ja, das ist. I'm not judging. Ja.
Naja.
So, genau. Dann kommen wir zur üblichen Frage: Was trinkt ihr denn so?
Ich habe gerade ausgetrunken schon. Wo fange ich an? Ich trinke immer wieder Tee oder habe Tee getrunken. In Darjeeling in Indien gab es einen Generalstreik der TeebäuerInnen und das hat zu einem globalen Darjeeling-Engpass geführt, auch bei der Teekampagne. Und deswegen hat die Teekampagne sich überlegt, dass sie jetzt doch auch Assam verkauft, was irgendwann meiner Kundenbefragung eigentlich abgelehnt wurde. Naja, Ende vom Lied, dass mein Vater natürlich den Assam bestellt oder meine Tante, weiß ich nicht mehr. Und auf jeden Fall habe ich im Zuge dieser Assam-Teekampagne-Bestellung jetzt diesen Tee bekommen und den habe ich heute probiert. Schmeckt gut, ist ein guter Assam. Kann ich empfehlen, falls sich den irgendwer kaufen will.
Okay, Assam ist das nicht auch dieser Nordsee-Dingens?
Ja, Assam, ne? Ist relativ kräftiger Tee und ist das größte Teeanbaugebiet der Welt und ist relativ kräftig im Geschmack und man sagt immer so malzig, wobei, weiß ich nicht. Schmeckt nicht nach Malzbier. Das
ist eine komische Beschreibung.
Wird aber voll häufig genommen, beim Whisky ja auch und irgendwie, weiß ich nicht.
Was? Whisky malzig? Nein, der besteht nur aus Malz.
Ja, das ist nur mal das Grundprodukt. Naja, das habe ich auf jeden Fall getrunken und kann es empfehlen. Ist jetzt allerdings alle.
Okay. Dann mache ich mal weiter. Ich habe zu Weihnachten geschenkt bekommen. Kennt ihr diese Hipster-Marke aus dem DM? Kappe?
Ja.
Natural Fair Delicious?
Ja.
Ein Be Happy Tee, weil es Menschen gibt, die der Meinung sind, dass ich dringend Tee brauche, der mich glücklich macht. Und mir dann Tee schinken und keinen Whisky. Also ein Bio-Gewürztee mit Zitrone, Zimt, Ingwer und schwarzem Pfeffer. Oder wie Jennifer sagen würde, ihm fehlt die Essenz. Der ist aber relativ lecker, insbesondere wenn man eine Nettotonne Zucker dran macht. Das ist immer wichtig und ich habe auch was zu essen dabei. Ich habe nämlich gedacht, dass ich mir heute mein inneres Känguru channel. Deswegen habe ich Schnapspralinen.
Heuer.
Und hast du auch ein Triggerwort, bei dem du die isst jeweils?
Nee, ich esse die einfach nebenbei und ihr müsst gucken, dass ich nicht so beschwipst werde.
Sehr gut.
Wie meine Mutter.
Schnapspralinen.
Meine Mutter hat auch mir kurz vor Weihnachten so eine Schachtel Pralinen mitgebracht, dunkle Schokolade. Und sie wusste, dunkle Schokolade ist Jennifer, das findet sie gut. Und ich drehe das so um und gucke drauf, ist da wo Alkohol drin? Und meine Mutter zuckt mit den Schultern und sagt, ist halt langsam. Also Thomas, ist halt langsam.
Nee, die muss
dann
weg.
Ist das auch egal.
Also das ist hier so Brände, ja. Was habe ich denn im Moment? Ich habe hier Schwarzwälder Kirschtorte, ne? Nee, Schwarzwälder Kirschwasser. Das ist wahrscheinlich ohne Sahne.
Das ist vegan.
Mirabelle. Waldhimbeergeist. Also es sind nicht nur Himbeeren, es sind Waldhimbeeren.
Natürlich, das ist bei Himbeergeisten andauernd so, dass das immer Waldhimbeeren sind. Und ich frage mich, warum?
Weil im Wald, ja, na, weil im Wald halt die Himbeere mehr Geist hat.
Okay.
Und Williams Christbirne natürlich, weil das, ohne Williams Christbirne geht's nicht.
Also quasi eine Obstplatte.
Quasi eine Obstplatte. Also, das hat nicht, hat bei Weitem nicht genug Alk, damit ich da irgendwas spüre. Also, das ist immer so. Meine Nettogrenze ist ein Liter Cider. Oder aber wahlweise zwei gute Whisky, ja, oder drei. Und so ab 6 Cocktails wird's komisch.
Ja. Okay.
Das ist bei mir die Jennifer. Vorher der Fall. Ich habe meinen Pfefferminztee schon fast ausgetrunken, ein bisschen noch übrig. Und ich habe diesmal nichts zu essen zwischendurch, weil ich direkt vor der Sendung eine riesige Schale Haferflocken gegessen habe.
Das ist schön. Warm.
Ja, das war sehr
lieb. Ein Porridge quasi.
Ja, genau. Und ich hatte Porridge davor. Porridge
ist mega, ne?
Hammer. Hammer. Und es sind eigentlich nur Haferflocken. Das ist das langweiligste Zutat ever, aber es gibt ein super sättigendes, leckeres, befriedigendes Mahlzeitgedöns. Und davor hatte ich meine Kichererbsenpfannkuchen von heute Morgen, die Reste, mit Schokolade und Erdnussbutter gefüllt. Deswegen ist es definitiv gerade nicht an Essen zu denken. Wobei, wartet mal, wenn wir fertig sind mit Aufnahme, werde ich das Gespräch beenden mit, ich muss jetzt los, ich habe Hunger. Also.
Ja, das kann ich.
Hier
ist noch ein bisschen Curry, wenn du vorbeikommen möchtest.
Nee, ich habe Brokkoli, Sojawürfel und Reis. Reis, ja, Reis.
Ja, ich bin ja leicht rekonvaleszent noch. Und habe deswegen.
Hast du Schnapspralinen?
Cheers. Das tötet Bakterien. mein Hausarzt hat mal zu mir gesagt, also wissen Sie, bevor Sie sich diese Sprays kaufen, mit denen Sie da irgendwie die Bakterien im Rachen mit Desinfektionsmittel abtöten, da ist überall Enoalkohol drin, können Sie auch abends mit dem Whisky googeln. Hat er vollkommen recht.
Ja. Aber der muss ein bisschen mehr haben als die üblichen 43%.
Ich habe Fassstärke. Ich habe hier irgendwo mindestens einen mit Fassstärke rumstehen. Ist überhaupt kein Problem.
Ja, siehst du. Nur noch mit Fassstärke googeln.
Ja, aber
gurgeln.
Oder einfach mit mehr Whisky gurgeln. Da musst du halt ein bisschen nachlegen.
Ja.
Was haben Sie? Schatz, wie geht's dir? Was hast du denn gemacht? Also, ich habe einfach
ich
nur mal.
Ich bin krank.
Ich bin krank.
Die Nebenhöhlen sind wieder frei.
Genau. Nee, Flocke hat schon ihr Abendessen bekommen. Ist insofern also ein glückliches Tier. Ja. Flocke ist so ein glückliches Tier. Die schlimmste Aussage, die ich in letzter Zeit gehört habe, war, dass Flocke der Beweis dafür ist, dass ich eigentlich ein guter Mensch bin. Ja.
Das geht gar nicht.
Die Vorbesitzerin von Flocke meinte irgendwie, naja, weißt du, das Problem ist ja, jetzt heutzutage, wenn du mit dem Hund durch die Stadt läufst, sehen die Leute erst dich und denken sich, oh Gott, und dann sehen sie den Hund und wissen ganz genau, was du für ein Mensch bist, weil mit so einem Hund kann man nur so ein Mensch sein.
Warst du nicht auch die Person, die eine schwarze Badekugel gekriegt, also so Badebombe bekommen hat, die innen Regenbogenfarben hat?
Nee, die war innen rosa.
Rosa.
Um mich wirklich zu treten. Das war von einer ganz alten Freundin von Mareike. Ja. Mit dem Kommentar, die passt so schön zu dir.
Ich hatte mir die angeguckt, aber nur vom Weiten, weil ich kann in diesen Laden nicht reingehen.
Das ist überhaupt kein Problem. Ich kann dir mal eine schicken lassen.
Ja, dann riecht mein ganzes Badezimmer danach. Ich weiß nicht, ob das cool ist. Aber ich wollte unbedingt Hexbombs heißen die, glaube ich. Da gibt es total coole Badebomben, da habe ich mal überlegt. Die riechen nämlich nicht so dolle, aber dann sieht es aus, als wäre die Badewanne voller Blut. So. Bathory Experience. Finde ich gut.
Also wir sehen schon, Jennifer und ich haben Probleme mit Identitätsgenerierung.
Ja, oder komische Identitäten. Abweichende,
ihr seid auf jeden Fall.
Ja.
Wir sind die glücklichsten Fledermäuse.
Wollen wir eigentlich noch erzählen, warum wir so viel aufgenommen haben oder verschweigen wir das?
Ach so, ja, also ich kann das kurz zusammenfassen. Ich war 3 Monate weg, bin durch die Welt gereist und ganz zum Spaß an der Freude und so. Und da mussten wir halt vorproduzieren, damit ihr, liebe HörerInnen, fleißig versorgt seid. Und jetzt kommt es aber, wie gesagt, nicht mehr aus der Konserve und ich bin wieder da und ich hatte eine gute Zeit und bin entspannt
und
wieder
weise
hier.
Zurückgekehrt.
Ja, naja.
Bist du jetzt, wie man immer so sagt, hat sich dein Horizont erweitert? Allein durch das Reisen? Hat sich deine Identität geändert? Bist du immer noch der Christoph, der du vorher warst?
Ah, das könnt ihr ja mal rausfinden. Nee, ich glaube, ich finde dieses Reise-Hypen im Sinne von, wow, das ist so das Krasseste und Coolste und Tollste, was man machen kann. Und man ist auch nur noch geil, wenn man irgendwie 17 Kontinente gesehen hat und 3 Planeten. Kann ich nichts mit anfangen. Ich weiß jetzt, in welche Region der Welt ich nicht mehr unbedingt muss. Also irgendwie schwülheiße Tropen sind nicht unbedingt meins. Und ich mag mein Zuhause. Also ich habe gemerkt, ich habe mich irgendwann wieder sehr auf Zuhause gefreut und ich finde das ein ganz gutes Zeichen.
Mhm. Für endlich mein normales Leben. Endlich ordentliches so. Brot.
Oh ja, ich bastel gerade wieder meinen Sauerteig und ziehe den wieder her. Ja. Hoffentlich kann ich bald wieder backen.
Ich hatte mal an der Uni amerikanische Gaststudenten und die eine hatte ihre Mutter da für 2 Wochen oder so. Und die Mutter ist dann zurück in die USA und dann kam das Mädel irgendwann in den Clubraum vom Studentenwohnheim und erzählte mir so, ja, meine Mutter ist jetzt wieder drüben in den USA und wir haben jetzt das erste Mal telefoniert und das erste, was sie gesagt hat, the bread over here sucks. Das ist halt, wenn du in Deutschland mal so, ne, so deutsche Sauerteigbrot-Kultur abbekommen hast, dann hast du vielleicht ein Problem. Ja, also man merkt das vielleicht schon so ein bisschen durch. Wir bewegen uns Richtung zum Thema. Das Thema ist nämlich Identität.
Ja.
Wer hat denn den Scheiß angeschleppt?
Na, die übliche Frage. Du bist schuld.
Ich bin schuld. Ich habe, glaube ich, daneben geschrieben in die Vorbereitung, das ist mein Pet-Peeve derzeit.
Ja, also es ist sogar eindeutig zuzuordnen, wer schuld ist.
Ist es nicht immer, bin das nicht immer ich?
Nein. Ich glaube, wir wechseln uns relativ gleichmäßig ab.
Okay. Na gut. Also Identität. Warum ist Identität so interessant? Weil ich der Meinung bin, dass unsere Gesellschaft mittlerweile vom Konzept der Identität als gesellschaftliches Konstrukt großflächig beeinflusst wird.
Wie meinst du das?
Unheimlich viele Phänomene, die ich jedenfalls so wahrnehme, oder ich nehme das so wahr, dass unheimlich viele Phänomene, die wir derzeit so sehen, darauf zurückzuführen sind, dass das Konstrukt der Identität für viele Menschen zentral geworden ist.
Meinst du mehr in Ich-Bezug oder?
Ja, naja, das kommt jetzt so aus der Postmoderne. Also ich bin ja ein alter Mann. Und als ich an der Uni war, war ja Postmoderne noch in. Ja, wir sind ja jetzt in der, weiß ich nicht, Postmoderne. Gibt es da schon Begriffe? Alles ist scheiße.
Ich glaube, also soweit ich weiß, ist sich der Diskurs noch nicht mal einig, ob wir überhaupt, ob man in der Soziologie von einer Postmoderne sprechen kann. Keine Ahnung.
Ja, genau.
Also ich weiß, dass in der Literatur.
Von daher ist es, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn du, ich glaube, du hast einen literaturwissenschaftlichen Begriff von Postmoderne, wenn du den einmal erläuterst.
Okay, dazu muss man die Moderne erklären. Die Moderne ist das, was in der Literatur stattgefunden hat nach dem Ersten Weltkrieg. Im Endeffekt war alles kaputt. Ja? Und dann hat die Literatur angefangen, die Welt zu dekonstruieren. Also sprich, die Moderne hat angefangen, diese Trennung, zum Beispiel diese Trennung zwischen Autor und Text einzuführen. Das ist eine relativ moderne Sache. Ja, also das ist übrigens jetzt so gleich noch als Hinweis für sämtliche Schüler, die uns zuhören. Wenn euer Deutschlehrer sagt, welche Intention hatte denn der Autor, könnt ihr immer hinschreiben, er wollte Geld verdienen, ist die einzige richtige Antwort, alles andere ist Bullshit. Ja, das heißt also, der Autor und der Text sind getrennt. Der Autor produziert den Text, aber der Text muss nichts mit dem Autor zu tun haben. Das war damals so das große Ding. Und dann halt solche Sprachsachen, innere Monologe und so, ja, der Horror eines jeden Schülers. Das kommt alles in der Moderne und in der Postmoderne werden dann die letzten Barrieren aufgerissen. Das heißt also, Intertextualität ist da zum Beispiel das große Ding. Dass Texte interagieren miteinander. Es werden Bücher geschrieben, die du nur verstehen kannst, wenn du ein anderes Buch gelesen hast. Also es gibt zum Beispiel ich kann das jetzt falsch sagen, ich guck's aber dann auch nicht nach. Das ist, glaube ich, von Thomas Hardy, Tess of the D'Urbervilles. In Tess of the D'Urbervilles gibt es The Mad Woman in the Attic. Ach nee, das ist Jane Eyre von Brontes. Also Jane Eyre von Brontes, da gibt's The Mad Woman in the Attic, das ist die Mutter von dem Typen, der da interessant ist. Und diese Mutter kommt allerdings irgendwo aus dem Kolonialkontext. Und dann gibt es ein postkoloniales, postmodernes Buch, das das Leben dieser Frau erzählt. Der ganze Kontext erschließt sich dir aber nur, wenn du Jane Eyre kennst. Ja, also so. Okay. Schönes Beispiel ist auch unser großer philosophisches Vorbild Terry Pratchett. Der hat mehrere Bücher eigentlich, wo das so ist. Es gibt ein berühmtes über Märchen. Da fällt mir jetzt der Name nicht ein, findet er in den Shownotes. Und das über Märchen, da sind die ganze Zeit halt so Märchenanspielungen drin, ja, und damit referenziert er halt die ganze Zeit auf diese ganzen klassischen Märchengeschichten zurück, ja, und wenn man diese ganzen Mörs Märchen...
Mörs macht das auch ständig, in allen Büchern.
Ja, kann ja an Mörs immer noch nicht ran.
Entschuldigung,
okay. Ja, wird der eigentlich irgendwie als der deutsche Terry Pratchett gehandelt?
Weiß ich nicht. Ich hätte die niemals miteinander verglichen. Mir ist gerade nur aufgefallen, dass, also als du das gesagt hast mit den Märchenanspielungen, bei Terry Pratchett ist es dieses Märchending und Mörs macht das bei den Buchlingen zum Beispiel so, dass wenn du die Namen der Buchlinge auseinander nimmst oder, also es sind immer Anagramme für Schriftsteller, die es wirklich gab. Und die Werke, die sie vertreten, sind auch zusammengefasst. Und man kann sich dann schönen Spaß draus machen, rauszufinden, auf wen er alles angespielt hat in der Stadt der träumenden Bücher.
Ja. Liebe SoziologiestudentInnen, die uns vielleicht zuhören, das ist eine literaturwissenschaftliche Definition, wie wir gesagt haben. Schreibt es nicht so in soziologischen Fragestellungen. Das ist da nämlich ganz anders getrennt. Also postmoderne beginnt viel später und Moderne viel früher.
Macht das also, trotzdem.
Nein, macht es nicht.
Macht es nicht. Es sind einfach offenbar zwei völlig unterschiedliche Begrifflichkeiten. Von daher ist das aber gut, dass wir es vorher geklärt haben, wenn du das Thema rangekarrt hast, damit wir nicht komplett aneinander vorbeireden.
Hier ist gerade die letzte Schnapspraline. Ab hier geht's bergauf.
Okay, dann haben wir wahrscheinlich aber auch völlig unterschiedliche Definitionen von Identität, oder?
Ja.
Ah, dann wäre Vorsicht, ich habe ja alles studiert. Irgendwie. Es gibt Menschen, die glauben das tatsächlich. Ich habe eigentlich nichts studiert. Ich merke das immer wieder, dass ich von nichts eine Ahnung habe, aber das profund. Identität. Also ich hätte jetzt nur mit so sozialpsychologischen Definitionen angefangen. Ne? Ich musste letztens für eine Schülerin so ein Schaubild zu Selbstkonzept zusammenbasteln. Ja, Selbstkonzept nach Rogers, ganz großes Tennis. Und da gibt's ja auch solche Sachen, ne? Also wir sind irgendwie das, was wir glauben, dass die anderen denken, dass wir sind. Ja. Wenn das stimmt, dann ist meine Einschätzung meiner Umwelt total daneben. Weil so wie ich aussehe, dann müssen sämtliche Leute, die mich so haben wollen, dringend einen rauchen. Weil ansonsten funktioniert das logisch nicht. Es gibt halt so psychologische Definitionen von Identität. Das ist halt im Endeffekt so das, was ich glaube, was ich bin. Und dann gibt es halt auch soziale Perspektiven. Die soziale Perspektive ist dann auch so ein bisschen einmal bestimmt dadurch, welcher Gruppe ich angehöre. Ne? Da sind wir dann bei Bourdieu, Habitus, Gruppenzuschreibung und so weiter. Und auf der anderen Seite dann wahrscheinlich auch die Abgrenzung zu anderen Gruppen, was fast dasselbe ist.
Na, mir wäre jetzt eingefallen, also als ältere Theorie, die Theorie der sozialen Identität. Ich weiß immer noch nicht, mittlerweile ein Abschluss und fast bitte das fertig, aber ich weiß immer noch nicht, wie man Teifel ausspricht. Der Teifel? Ich weiß es nicht. Teifel.
Oh, ich weiß es auch nicht.
Meinen Dozierenden haben immer Teifel gesagt und deswegen sage ich das auch, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Auf jeden Fall von Teifel und Turner. Die ist von 86, 87 irgendwie so. Danach kam die Selbstkategorisierung. Ich hatte das letztens noch mal nachgeguckt, weil meine Studierenden in dem Lektüreseminar, was ich gebe, nach dem Etikettierungsansatz gefragt haben. Also so Labeling, selbst eine Prophezeiung und so weiter. Und da sind wir aber auch immer noch in den 80ern. So von den Ansätzen von sozialer Identität und Etikettierungsansätzen und so.
Ich glaube, das hat danach aber auch verloren, oder? Also ich habe da, also ich habe so ja in den frühen 2000ern studiert, da habe ich nichts davon gehört.
Naja, Label kommt, glaube ich, wieder. Also
queer, über so queer, Labeling. Ne? So, das hängt ja da irgendwie mit drin. Also die Ansätze der Queer-Theory sind ja auch in den 70ern, 80ern.
Ja.
Und wird jetzt hier gerade groß. Also es kann durchaus sein, so rein von
das ist das etwas verschleppt.
Ja, tatsächlich, dass das Identitätsding auf der theoretisch-wissenschaftlichen Ebene ein wenig braucht. Also so, bloß weil das medial so unglaublich schnell sich dreht und hochheizt, heißt das ja nicht, dass die Wissenschaft schneller funktioniert. Also
ja.
Dicke Bücher wollen ja erstmal auch geschrieben werden, ne?
Ja, wobei, das ist eine Chance für dich, oder?
Langsamer zu schreiben oder schneller zu schreiben, oder?
Dicke Bücher allgemein.
Ich will kein so dickes Buch schreiben. Wenn ich sehe, in dem Büro, in dem ich momentan sitze, was ich mir mit einem Kollegen teile, da steht seine Disk gebunden rum. Mhm. Das ist so ein richtig, richtig fetter Wälzer. Das ist so, das Buch ist so dick wie mein Oberarm angespannt.
Aber das ist auch ein Stück Identität.
Ja, tatsächlich, so 4,5 Kilo Identität.
Hm? Boah, wäre das schrecklich, wenn man eine Diss schreibt und die nichts zur Identität beiträgt. Ja. Das wäre schlimm.
Wieso? Also
oh ja, oder wenn man die Diss nicht zu Ende bringt und das keinen Identitätsbruch verursacht, also dann hat man halt nicht gelebt, ne?
Ja, das hast du doch auch nicht. War ja bei einer Promotion, da lebt man doch nicht.
Also die werden gemein.
Das ist ja. Too soon.
Ja.
Okay.
Komm da mit, wenn ich die Reha gemacht habe.
Wobei mir jetzt gerade auffällt, meine Uni-Zulassungsarbeit, außer dass ich die nicht öffnen kann, ohne Plack zu kriegen, weil da sind unheimlich viele sprachliche Fehler drin und ich würde das Ding heute nie so schreiben, ja. Auf die bin ich tatsächlich noch stolz. Die Ernennungsurkunde zum bayerischen Beamten auf Lebenszeit würde ich mir maximal ins Klo hängen. Ich weiß auch, wenn ihr mich jetzt fragt, wo die ist, die liegt hier irgendwo, aber ich wüsste auf die Schnelle nicht wo. Also das ist anscheinend nicht meine Identität.
Ja, das ist interessant, aber was ist dann deine Identität? Ich habe ja gestern ein paar Bücher aufgeschlagen und Elias sagt, Identität ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also er schreibt das in Was ist Soziologie? Ganz, ganz spannendes Buch. Und er sagt, also er ist ja Prozesssoziologe, also bei ihm ist immer alles prozesshaft und nie ist irgendwas absolut, sondern ist immer alles relativ und irgendwas ist, ja, es ist alles irgendwie immer bei ihm im Fluss und in Bewegung. Und er sagt, dass man sich Menschen ja eigentlich auch als Prozess vorstellen müsste, weil man kann ja nicht sagen, dass du zum Beispiel der gleiche Mensch bist wie die Person, die damals diese Arbeit geschrieben hast. Hast du ja selber gesagt, weil würdest du heute ganz anders machen und eigentlich kann man also davon sprechen, dass ein Körper ist quasi x Menschen hintereinander zu verschiedensten Zeitpunkten und in verschiedenen zeitlichen Situationen. Und die Frage ist dann, was dann Identität ist. Und mir scheint es so zu sein, als wäre das der Fixpunkt, der dafür sorgt, dass die Psyche nicht völlig frei dreht, sondern irgendwas, auf das man sich beziehen kann, weil man sich ja laufend verändert und trotzdem damit klarkommen muss, dass man immer im gleichen Körper steckt. Versteht ihr, was ich meine?
Ich finde ja diese ganzen Prozessdinge ganz, ganz spannend, weil das natürlich das ist, was wir beobachten. Die Leute verändern sich über die Zeit und mit jeder Erfahrung, die sie machen. Aber wir neigen dazu, uns immer als etwas Ganzes Abgeschlossenes zu betrachten und die rückwärtigen Ereignisse irgendwie in eine Art roten Faden zu packen und rekonstruktiv auf das Heute hinzuführen.
Und, ja, Biografiekonstruktion ist super wichtig.
Ja, genau. Und das ist ja also immer dieses Abgeschlossen, so bin ich. Oder so war ich schon immer.
Wenn
dann würde ich immer sagen, das glaube ich nicht.
Wenn du in Destiny's Garden den Pfad beschreitest, hast du vor dir unendlich viele Entscheidungen im Labyrinth. Und wenn du dich umdrehst, hast du einen geraden Weg hinter dir.
Wey.
Neil Gaiman, The Sandman. Darüber habe ich wiederum meine Abschlussarbeit geschrieben.
Ja, aber im Prinzip ist es das ja. Also es ist genau das, nur anders verpackt. Ja.
Ja, die Shownotes wären übrigens irgendwie eine Belletristik-Empfehlung.
Und, ich packe gerade noch 3 Wiki-Pages dazu, an denen man sich langhangeln kann. Von daher, es wird ausgewogen sein.
Ja, dann können wir jetzt auch aufhören, machen nur die Shownotes. Die Leute erschließen sich das dann selber und dann ist gut.
Ja, wir haken übrigens damit auch das erste Buch von Christophs Foto ab.
Juhu! Oh, Christoph, es wird eng. Christoph schweigt jetzt den Rest der Sendung, weil er Angst hat, dass wir all seine Bücher abhaken.
Nee, Christoph ist froh, dass wir sie nur abhaken. Eigentlich hatten wir jemanden damit gedroht, dass wir ihn abfragen.
Ja, dafür müsstet ihr ja genau die Bücher auch gelesen haben, was ich bezweifle.
Ach, da ist Judith Butler mit dabei. Das kann die Jennifer bestimmt aus der Kalten.
Ja, das kann sie sicher nicht. Das will ich, glaube ich. Naja, auf jeden Fall. Also, Thomas, was war dein Ausgangspunkt? Was hat dich an Identität gereizt? Was stört dich? Was ist kaputt? Was müssen wir heile machen?
Also, das wollten wir uns ja ein bisschen für die zweite Sendung zu dem Thema aufheben. Also das Problem ist für mich, ich beschreibe das jetzt aus meiner eigenen Biografie heraus ein bisschen, komischerweise. Als ich an die Uni gekommen bin, war das kein Thema. Und ich habe halt so in den, weiß ich gar nicht, ein bisschen vor euch studiert. Ja, so ich habe 2001 angefangen, ich bin ein alter Mann. Da gab es noch keine Bachelors. Und was damals halt in war, dass man über Individualismus redet. Ne? Das Individuum wird in den Mittelpunkt gestellt. Mhm. Und dann ist der logische Schritt jetzt eigentlich heutzutage, dass wir nicht nur das Individuum in den Mittelpunkt stellen, und das war so dieser postmoderne Ansatz, ne? diese Idee von wegen, das Individuum ist wichtig und soziale Kohäsion gibt es nicht mehr, weil jeder ist jetzt im Endeffekt seine einzelne Gruppe. Und was jetzt soziologisch auch Käse ist, ne? Aber das wurde damals so erzählt, ja, dann hat man Leute, jeder kann jetzt ja, sein Individuum sein und so. Da war damals war das auch so, dass da war das Internet noch neu, ne? Und da haben sie alle noch geglaubt, dass im Internet die Freiheit und dass sie alle miteinander reden und so, ja, und dass jetzt jeder endlich er selbst sein kann. Und was haben wir bekommen? Facebook. Und die Influencer.
Ich glaube, wir haben genau das. Die Leute haben sich nur nicht überlegt, dass alle miteinander reden.
Ja, das ist übrigens ein Thema für eine spätere Sendung.
Ja.
Und jetzt sind wir bei Identität. Das heißt also, während das so vorher das Individuum in den Mittelpunkt gestellt wird und dem noch eine gewisse Freiheit gegeben wird, hast du jetzt noch so eine Wertigkeitsebene mit dazu. Ja, also nicht nur, dass ich selber meine eigene Gruppe bin, sondern das, was ich für mich bin, definiert alles. Also es gibt ja solche Blüten, ich will es jetzt nur als Beispiel nennen und mich nicht unbedingt die Diskussion gleich vom Zaun brechen, aber es gibt ja jetzt diese ganze Gender-Identifizierungsgeschichte, ne? Also sprich, die Idee, dass ich selber mich irgendwie mit meinem sozialen Geschlecht identifiziere. Ja, ich kann dann halt sagen, irgendwie, ich identifiziere mich als Mann, ich identifiziere mich als Frau, ich identifiziere mich als Eichhörnchen und so weiter. Das ist soweit so gut. Allerdings geht das mittlerweile so weit, dass im Endeffekt nur noch diese Identifikation unabhängig von der physischen Realität zählt. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gab da so eine Story vor 1 oder 2 Jahren in den USA. Ja, also die sind da weiter vorn als wir. In Deutschland ist das alles noch nicht so weit. Zum Glück vielleicht. Dass in den USA eine Frau sich diskriminiert fühlte als schwarze Person. Dann aber herauskam, dass die Hautfarbe da nicht wirklich zupasste, also die biologischen Eigenschaften, und sie dann sagte, ja, aber sie identifiziert sich als schwarz. Und dann wird's schwierig. Mhm. Ja? Also so in der Richtung sehe ich eigentlich die Problemlage, dass wir dass halt über so eine Überbewertung davon dessen, was ich glaube, wer ich bin, halt eine Art dass in der Gesellschaft im Endeffekt ein Modus entsteht, in dem keiner mehr miteinander übereinander reden kann, weil halt auch keiner mehr weiß, was denn jetzt eigentlich irgendwie richtig ist. Ja, oder wo man sich nicht mal mehr darauf einigen kann, dass irgendetwas irgendwie richtig ist. Ja, also du kannst dich dann, das ist dann wie der AfD-Politiker, der sagt, ich bin ja eigentlich links. Ja, weil
ja, nur
er identifiziert sich als Ernst Thälmann.
Ja.
Okay. Dann danke für den Überblick. Ja, was wollte ich gerade fragen? Ich weiß nicht, Identität als Abgrenzung von Individualität fände ich noch ganz spannend. Das kriege ich noch nicht ganz auseinander, inwiefern das was komplett Unterschiedliches ist. Oder für dich war das ja gerade zumindest auch sagen wir sowas wie ein oder eine Diskursverschiebung. Und da habe ich noch nicht ganz raus, inwiefern das was Unterschiedliches ist.
Na, Individualität ist ja im Endeffekt die Idee, dass erstmal nur die Idee, dass jeder für sich alleine steht. Ja?
Mhm.
Und das kannst du aber unabhängig von deiner Identität. Also ein schönes Beispiel, wir haben ja schon mal über diese ganzen Gothic und so weiter Sachen geredet, ne? Also ja, ich bin so in den frühen 2000ern warst du als Goth definitiv individuell. Ja? Hattest halt dunkle Klamotten an und so weiter und so fort, bla bla bla. Du hattest nicht eine Einzelidentität, sondern du hast dir das über die Gruppe besorgt. Ja.
Ja.
Was dann gekommen ist, ist im Endeffekt so eine Zusammenstellung von irgendwelchen Traits, ja, also von irgendwelchen Eigenschaften, wo dann die Leute gesagt haben, das bin jetzt ich, ja. Und dieses Durchdefinieren, also Goths zum Beispiel sind ja auch irgendwie fremddefiniert, aber es geht halt bei Identität, glaube ich, auch sehr stark darum, dass man sich da so eine Herrschaft über den Diskurs über die eigene Persönlichkeit besorgt. Ja, dass ich jetzt definiere, wer ich bin, während früher halt sehr viel fremddefiniert wurde. Ja, du konntest halt irgendwie zwar individuell sein, wurdest dann aber in eine Gruppe gesteckt und heutzutage kannst du dich halt auch dagegen wehren, in diese Gruppe gesteckt zu werden, weil du dann einfach behauptest, ich bin das aber nicht.
Mhm.
Ja. Also ich glaube, das ist da also der Qualitätsunterschied. Dass halt im Endeffekt mittlerweile mehr zählt, was ich über mich behaupte, als das, was du irgendwie jetzt aus einer sozialen Umfeldanalyse oder so herauskriegen würdest.
Okay, ja.
Ich bin gerade noch ein bisschen verwirrt, glaube ich.
Das ist in Ordnung, ich gerade auch.
Für mich dieser ganze Individualisierungsanspruch oder dieser Individualitätsanspruch den du beschreibst, den sehe ich tatsächlich innerhalb einer Gruppe. Und da ist Teil der Identität, dass man was Besonderes ist. Und das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren nicht viel geändert, außer dass, naja, ich sag mal so, Klein Jennifer mit 12 Jahren. Oh, jetzt kann man gleich an dem Beispiel ablesen, war nicht 12, war egal. Wir dachten alle mit unseren Buffalos, unseren Nadelstreifenhosen und unseren Helly Hansen Downjacken, dass wir was furchtbar Individuelles wären. Genauso wie es der Hipster heute mit seiner handgeklöppelten Mate in der Hand denkt. Also dieser, wir sind was Besonderes, ist immer noch so ein Gruppending. Und wovon sich diese ganzen Identitäten nicht frei machen können, ist einmal der große Normierungsdruck außerhalb, also gesellschaftlich allumfassender Normierungsdruck in eine ganz bestimmte Art und Weise des Lebens. Zum Beispiel, dass man eine Ausbildung macht, zur Schule geht, da wird man ja im Zweifel sogar zu gezwungen. Und dass man danach, dass man arbeiten geht, das Arbeitssubjekt, kommt auch keiner so richtig raus, außer man ist unfassbar privilegiert oder sehr, sehr gut darin, sich solchen Sachen zu entziehen. Aber es braucht Aufwand. Also diesem Normierungsdruck entziehen die sich auch. Ich weiß nicht, ich sehe das alles in größeren Gruppen, die diesen Anspruch natürlich haben, halte aber Individualität im Wortsinn für eine Illusion. Und zwar in den 90ern und heute gleichermaßen.
Ich glaube, das ist halt was, also ich weiß nicht, wer da, glaube ich, im Moment vorne mit dabei ist Andreas Reckwitz, ein deutscher Soziologe, der in Frankfurt oder, glaube ich, Lehrt,
ist Professor. Ich glaube, er ist in Frankfurt,
ja. Ja, der forscht zum Phänomen der Besonderung momentan. Was, glaube ich, schon und auch auf dem Arbeitsmarkt durchschlägt, ist, dass eine typische Normalbiografie, zumindest als Verkauf, also so wie man sich selbst verkauft, selten geworden ist. Also es ist relevant, dass man besondere und extravagante eigene Verkaufspunkte hat an verschiedensten Orten der Gesellschaft, also nicht nur im Beruf, aber also auch auf im Liebesmarkt, also wenn man sich Liebe jetzt mal als Markt denkt, reicht es, glaube ich, gerade im Zuge von Online-Vermittlungsportalen nicht. Also man muss sich da halt irgendwie besonders vermarkten. Wenn man sich nicht mehr im Freundeskreis von Freunden kennenlernt, reicht es eben nicht einfach nur irgendwie nett und sympathisch auf einer Party zu erscheinen, damit man sich näher kennenlernt, sondern man muss sich effektiv verkaufen. Und ich glaube, in diesem Zuge würde ich das Thema der Individualität noch gar nicht so sehr nach hinten stellen und von Identität abgrenzen. Ich glaube, es gehört halt sehr eng zusammen und ich weiß nicht, ob ich da die Diskursverschiebung, also ich meine, ich habe den Diskurs zu dem Zeitpunkt, den Thomas genannt hat, auch noch nicht aktiv verfolgt, weil ich zu jung war. Weiß ich nicht, ob ich die Diskursverschiebung mitmachen würde oder ob ich einfach sagen würde, das gehört zusammen.
Ich würde sie eben auch nicht mitmachen und sagen, sie gehören zusammen. Und Reckwitz beschreibt ja auch eine Verschiebung der Normalbiografie. Also es heißt ja nicht auf einmal, wir wollen ja keine wirklichen Brüche im Lebenslauf. Also ich will ja trotzdem niemand sehen.
Nein, Brüche will niemand.
Nein, nein, wir wollen dieses Appetithäppchen im Lebenslauf. Und das führt nicht dazu, dass Normalbiografien oder Normallebensläufe oder Normallebensverläufe aufgebrochen werden und sich verändern, sondern die Norm verschiebt sich. Die Norm passt sich an. Das ist ein bisschen das, was queere Szene häufig so als subversives Mittel nutzt, nämlich die Grenzen des Sagbaren und des Machbaren langsam aufdehnen und so mit einem Fuß noch in der Norm stehen, um es normaler zu machen. Und das löst aber das löst die Norm nicht auf. Sie wird höchstens, vielleicht wird die Norm ein bisschen breiter oder sie verschiebt sich. Aber ich glaube nicht, dass sich der Diskurs von Individualität zu diesen Identitätspolitiken verschoben hat. Ich glaube, das war schon immer Teil von Identitätspolitik.
Ich frage mal.
Außerdem haben wir auch immer noch die Leute, die bei Hollister einkaufen. Yay, wir sind alle gleich. Wie geil ist das denn? Und das benutzen wir sogar als Werbebotschaft.
Ja, ich frag mich halt gerade, was mich da eigentlich so stört. Also ich glaube, die neue Qualität ist tatsächlich, dass für mich, dass das einfach einen höheren Wert bekommen hat. Ja, also
was du bist, nicht wer du bist, sondern was.
Genau. Also das halt.
Aber sieht man es nur nicht deutlicher? Das hatten wir, glaube ich, in der Jugendfolge auch schon mal, dass es einfach ganz krass einen anspringt, weil es in den sozialen Medien natürlich, wie sagt man das? Du kannst es stärker überzeichnen und nicht alle Teenager und jungen Erwachsenen und vor allem nicht unsere Elterngeneration. Ich denke hier an die GIFs verschickenden Mütter auf mancher Menschen hier im Podcast. Mama. sind keine Marketingprofis. Die zeichnen gern mal über die Linie. So. Und das springt einen dann natürlich auf unangenehme Art und Weise an. Aber wenn ich daran denke, wie abweichender Musikgeschmack in den 90ern und Anfang der 2000er gehandhabt wurde, dagegen ist wer wessen Bild liked auf Instagram scheiß.
Ja, das Interessante ist ja, dass das in den 90ern und so weiter tatsächlich identitätsstiftend war. Ja, also wir wollten ja gar nicht, dass der Rest Manson hört. Ja, also,
ja, aber ne? Wir wollen heute auch nicht, dass diese Jugendsubkultur, auf die wir jetzt, glaube ich, einfach verweisen können, weil wir haben in der Sendung davor drüber gesprochen, diese Instagram-Kinder, die wollen ja auch nicht, dass alle zu ihnen gehören.
Vor allen Dingen ist auch, ja.
Ja, aber.
Zum einen das, aber trotzdem macht das für mich jetzt irgendwie den Identitätsshift noch nicht klar. Also nur weil Also nur vorausgesetzt, vorher war Individualität nicht ganz so gefordert. Nein, vorher war Individualität mehr gefordert, als das heute der Fall ist. Und heute sind alle irgendwie ein bisschen gleich. Die Frage nach Subkultur hatten wir in der Jugendfolge ja auch. Heißt das, ja, dann würde man nur sagen, dass Individualität weggefallen ist, aber Identität über konstant gleich wichtig gewesen ist über Zeit.
Ist sie, glaube ich, auch nicht. Also ein Beispiel, was sich tatsächlich geändert hat, kann ich so aus dem Schulkontext nehmen. Mhm. Als Sozialkundelehrer bist du ja unter anderem dazu verpflichtet, Leuten ihre Konstruktionen kaputt zu machen. Also ich sehe das so ein bisschen als meine Aufgabe. Ja. Und
pädagogische Irritation.
Genau, ja. Irgendjemand hat mal zu mir gesagt, er hätte gern bei mir Sozialkundeunterricht gehabt, weil der voller Irritationen ist. Das ist vollkommen richtig. Ich bin eine riesige Irritation. Und was du da erkennst, ist vor, weiß ich nicht, gefühlt 3, 4, 5 Jahren haben die Leute diese Irritationen entweder angenommen oder konnten halt im Endeffekt irgendwie die auf so einer kognitiven Ebene bearbeiten. Ja? Mhm. Und heute habe ich immer mehr das Gefühl, dass wenn ich Leuten gegen ihre wenn ich Leuten ihre Konstruktionen kaputt mache, ja, mit irgendwelchen komischen Fakten und so, die sofort persönlich emotional darauf reagieren. Also es ist sehr oft so, dass schönes Beispiel letztes Jahr. Ich hatte da so eine Gruppe Schülerinnen, mit denen ich auch dieses Jahr gesegnet bin. Und die haben sich an einer Stelle darüber beschwert, dass sie sich von mir nicht den Mund verbieten lassen, was ich nie machen würde. Also du darfst sagen, was du willst. Das Einzige, womit du halt rechnen musst, ist, du kriegst halt meine Meinung und im Zweifel kriegst du halt auch die Lehrerpersönlichkeit zurück, ja, und du kriegst halt mindestens eine Spiegelung, wenn ich einfach mal eine mehr oder minder fies formulierte Variante dessen, was du nicht hören willst, ja. Also ich sag dir dann halt eiskalt Sachen ins Gesicht, die wie ich das sehe, ja, und teilweise dann halt auch, die einfach mal deiner Weltwahrnehmung widersprechen. Früher haben die Leute das zur Kenntnis genommen und sich wahlweise gedacht, leck mich am Arsch, oder drüber nachgedacht. Das habe ich heute auch noch. Ich habe auch schon wieder Schüler gehabt, die gemeint haben, also herzlichen Glückwunsch, jetzt habe ich eine halbe Stunde mit ihnen geredet und jetzt zweifle ich an allen meinen Regeln für mein Leben. Ja. Ist ja eigentlich toll, ist Bildung irgendwie. Ja, muss man dann auch Verständnis haben. Und es gibt aber immer mehr Leute, die sich hinstellen und sich mit Händen und Füßen gegen diese Irritation wehren. Und die Begründung dafür ist dann, dass sie, ist dann tatsächlich so aus sich heraus. Ja, also das greift mich an als Person.
Ja.
Gleichzeitig, das ist so, weißt du, das ist so ähnlich wie diese Verquickung von schulischer Leistung in Person. Die ist auch schlimmer geworden.
Das ist extrem spannend, weil ich die These vertrete, dass die Trennung von Person und Argument in der Breite, das heißt im nicht intellektuellen Diskurs, was ziemlich Neues ist. Also das kann noch nicht so alt sein, was man an so Aufzeichnungen und über Duelle zum Beispiel kann man das feststellen. Die gab es ja, glaube ich, so bis ins 19. Jahrhundert oder so hinein, wo es dann ganz viel um Ehrverletzungen geht. Und erst mit dem Abbau von diesen Ehrverletzungen, die als quasi Angriff auf die totale Person, also man spricht über irgendwas fällt vor und dann ist es immer, wird jemand in der Ehre verletzt und da muss man sich gleich erschießen. Und dass die Trennung aufgehoben wird und diese Duelle nicht mehr stattfinden und dann nur noch in ritualisierter Form in irgendwelchen schlagenden Verbindungen, zeigt erst, wie spät quasi Argument und Person für die breite Gesellschaft entkoppelt wurden, finde ich persönlich. Und das wäre, also sollte deine These stimmen, und das könnte man verallgemeinern, würde das ja heißen, dass das vielleicht in Teilen wieder aufbricht und das wieder mehr zusammenfällt und keine Trennung mehr von Argument und Person stattfindet.
Aber den Unterschied...
Ich habe vorhin endlich verstanden, was das... Also,
was mein Pief ist.
Genau, wovon Thomas spricht. Und ich weiß nicht, ob ihr bei der Hypothese mitgehen könnt, aber ist das wieder so ein Unsicherheitsding? Es ist relativ simpel. Ein stabiles Selbstkonzept und eine stabile Identitätskategorie in Zeiten relativer Sicherheit aufrechtzuerhalten. Wenn drumherum, um mich herum alles zusammenbricht, alles unsicher wird und ich mich aber an dieser Identität, weil das ist ja tatsächlich was, das kann ich festhalten. Wenn das nicht gerade eine Identität ist, die voll auf materielle Sicherheiten baut, sondern, keine Ahnung, oh, böses Beispiel. Wenn ich nichts bin, bin ich immer noch Deutsch. Ja, sorry, das ist das Beispiel. Nationalismus nimmt zu in unsicheren Zeiten. Bam. Konservatismus nimmt zu in unsicheren Zeiten, ökonomisch unsicheren Zeiten. Da versuch mal dem Nazi-TM, versuch mal zu erklären, dass wenn er schon nur Hartz IV kriegt und keinen Job kriegt, dass wir jetzt auch noch Menschen aufnehmen. Also so, ich glaube, dass wenn gerade diese Identitätsdinger werden unglaublich wichtig, wenn drumherum eben nicht alles flauschig und Zuckerwatte ist. Und in den 90ern, in den 80ern, da war Zuckerwatte, verdammt. Also so soziale Zuckerwatte. Und das, seit den 70ern bauen wir einen Sozialstaat ab. Das hatten wir, glaube ich, auch in der Subkulturfolge mit den Kindern. So, dass
der
Konformitätsdruck zunimmt.
Also ich habe damals...
Dieses andere Argument mit der Trennung von Argument und Person... Ich habe das Gefühl, dass das immer weniger Leute können. Entweder es nimmt rasant ab oder es war nie da und ich habe es mir vorher nur eingebildet.
Nee, das ist ja richtig bitter. Das würde so jeglichen Fortschrittsgedanken von Gesellschaft irgendwie völlig zuwiderlaufen. Dann hätten wir nur so einen kurzen Argumentationspeak gehabt, der jetzt leider wieder völlig runterrasselt.
Naja.
Also, aber diese Diskussionskultur, da haben wir ja in der ersten Diskursfolge auch drüber gesprochen.
Ich wollte gerade sagen, deswegen sind wir ja hier zusammen.
Deswegen sind wir hier. Habe ich auch, also da habe ich ja, glaube ich, auch schon gesagt und festgestellt, dass ich mir da, glaube ich, ein bisschen was schön geredet habe.
Ich versuche jetzt irgendwie meine fünf Fäden, die ich gerade in der Luft habe, irgendwie alle zusammenzukriegen. Also einmal zu dem, Christoph, was du gesagt hast. Den Unterschied, den ich zur Vergangenheit, zu dieser geschichtlichen Variante machen würde, ist, damals gab es eine soziale Konvention dafür. Heutzutage gibt es keine soziale Konvention mehr und meine Ehre wird nicht dadurch angegriffen. Ne?
Moment.
Also sprich, es gab halt einfach mal irgendwie wie so ein R-Konstrukt, ja. Und du hast jetzt kein R-Konstrukt mehr, sondern du hast halt gleich die Infragestellung der Person. Ja, ich wurde auch als und dann galt das auch in der Zeit eigentlich nur für Adlige, ja, also als irgendwie kleiner Bauer oder so, war das gar nicht so. Das kann man das irgendwie für Demokratisierung halten, ja, wenn jetzt alle ihre Identitäten eingegriffen fühlen, wenn sie kein Argument gewinnen können. Ich weiß aber nicht, ob das so schlau ist.
Ja, das wurde damals schon ein bisschen demokratisiert. Also irgendwann dann runtergetröpfelt ins Bürgertum.
Ja, na, weil die gerne Adlige gewesen wären, ne?
Also. Ja, richtig. Genau, aber immerhin.
Also du meinst, das ist ein Zeichen von Distinktion, wenn ich mich in meiner Ehre angegriffen fühle. Na, herzlichen Dank.
Wobei, Genderwissenschaftlerin aus dem Off, die Ehrverletzung über die Entehrung der Frau betraf auch untere Schichten. Also die Familienehre dadurch, dass zum Beispiel eine
Woman.
Genau, eine gefallene Frauen etc. oder vergewaltigte Frauen. Also das ist kein rein adeliges oder bürgerliches Konzept. Also diesen Ehrbegriff kommt halt nur darauf an, wer in welcher Ehre beschädigt wird. Mhm. Aber da wird auch der Mann beschädigt, wenn die Frau fällt, nicht die Frau. Der muss wiederherstellen durch Verstoßen oder Mord.
Ja.
Rein historisch betrachtet.
So, und jetzt habe ich meine ganzen restlichen Fäden natürlich verloren. Das war total super.
Wir bräuchten so kleine Notizblöcke immer neben uns.
Ja, ich habe es mir gerade gedacht. Nee, mir fällt es nicht mehr ein. Also, das heißt nicht, dass ich nicht einfach weiterreden kann, gell? Das ist so ein Lehrer-Ding. Wenn du keine Ahnung hast, red weiter. Dieses, was wir schon in der Diskursfolge hatten, ja, dass die Leute das Argument dann nicht mehr trennen können, das sehe ich eigentlich in der Schule. Ja, also das hast du immer mehr.
Aber ist das, weil die jung sind? Also weil die noch nicht geübt sind im Diskurs?
Nee, nein, das ist tatsächlich ein Stilwechsel. Also sprich, das ist ein... Okay. Ich habe ja vor 8, 9 Jahren Gymnasium unterrichtet und da hattest du das gar nicht. Also ich habe auch so 7., 8., 9. Klasse. Ja, also ich hatte eine 8. Klasse voller Mädels. Ja, die haben alle behauptet, sie seien individuell, während sie dieselben Klamotten anhatten. Ja, und die haben dich auch
angepasst. Dass ihr euch an diesen Klamotten so abarbeiten könnt, funktioniert nicht völlig. Aber ja,
Es ist halt ein schönes Beispiel, wenn du den ganzen Raum mit Uniformen Personen voll hast und dann fragst, aber ihr habt doch alle denselben Style und die dich alle angucken wie... Aber natürlich nicht, Herr Brandt. Sie sehen doch, ich habe hier ganz andere Farben kombiniert. Ja?
Wenn du das nicht verstehst, ist das nicht deren Schuld.
Genau, Kleidung zeigt toll diese Innensicht, Außensicht von Gruppen.
Ja, und die haben mich angebitscht. Ja? Das ist überhaupt kein Problem. Ne? 8. Klasse voller Mädels, die bitchen dich halt an. Aber es wäre nie jemand von, also ich habe das da nie erlebt, dass die zu mir gesagt hätten, dass mein Nichtverständnis ihres Kleidungsstils sie irgendwie in ihre Identität verletzt oder aber wenn ich ihnen eine andere Note gegeben, ja, also früher hast du, wenn du als Lehrer eine schlechte Note rausgegeben hast, haben die Schüler, und das ist heute zum Glück zum größten Teil auch noch so, sich gedacht, naja, entweder ist was schiefgegangen oder was ein Arschloch, ja, also kannst du dich ja aussuchen, auf wen was attribuiert. Es wird aber immer mehr so, dass wir Menschen haben, die ihre eigene Weltvorstellung und dessen Logik da auch über Regeln stellen. Also ich kann dann ein schönes Beispiel haben, ich weiß nicht, ob ich euch das erzählt habe. Wir hatten dieses Jahr einen Fall mit einem jungen Mann, der ist ins Sozialwesenspraktikum gegangen und da muss man Pflege machen, ne? Und da muss man im Altenheim unter anderem Essen ausgeben. Und da wurde dann das Praktikum abgebrochen mit dem Argument, die Person ist Veganer und kann es mit sich nicht vereinbaren, anderen Leuten Fleisch zu servieren.
Ja.
Ne?
Okay. Das ist spannend. Würde ich sagen, gehört aber als Problem tatsächlich tendenziell in die nächste Folge. Aber da, ja.
Ja, aber also so als Feld, ne, wo das dann anfing, das ist halt im Endeffekt ein vollkommen neues Phänomen. Also das war auch nicht das war ein Fall, der hatte, das ging von der Elterngeneration schon aus, ja. Da wurde irgendwie Schulgeld nicht bezahlt für die Lektüre mit dem Argument, Lektüreunterricht sei ja im Dritten Reich erfunden worden. Also ich wusste gar nicht, dass Platons Dritte Reich ist, aber
das ist brutal.
Ja, und das ist dann so, da reden wir vielleicht dann beim nächsten Mal drüber. Aber das ist eigentlich das, was mir dann so als Hauptpunkt kommt, ja. Dass halt das, was ich glaube zu sein, wichtiger ist als das, was sich da draußen mir anbietet. Und dass diese Generierung dessen, was ich bin, auch anscheinend kein sozialer Prozess mehr ist, sondern anscheinend auch komplett in meinem Kopf stattfinden kann.
Es scheint so, also es hört sich so an, ich habe keine Ahnung, ob es so ist, der Gewinn, den die erhalten, der ökonomische Erfolg beruflich scheint weniger zu geben als die gelebte Identität. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, aber das ist...
Das lässt sich... Männlichkeitsvorstellung. Es gibt Untersuchungen dazu, habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, wann Jungen bereit sind, einen als weiblich geltenden Beruf zu ergreifen. Und das ist, wenn der Verlust an Prestige durch einen Gewinn an ökonomischem Kapital aufgewogen wird. Wenn sie hingegen glauben, gar nicht ökonomisch gewinnen zu können, verbleiben sie lieber in dem Männlichkeitsbild, als einen Job zu haben. So. Also in dem Beispiel scheint es so, als wäre vegan sein viel befriedigender für die Person als in Arbeit.
Ja, aber du weißt doch, Veganer sind halt moralisch einfach besser.
Ach so.
Und haben Superkräfte.
Ich hatte gestern. Nee,
an Sonntag der Stelle verlinken wir den Clip mit der Vegan Police wieder.
Ja, wieder. Immer wieder.
Aber
Ja, die haben mich Montag auch beim Schmelzfrosch aus der Wohnung gezogen und mir meine nachwachsenden Superkräfte abgezogen. Schweine.
wieso hattest du
Naja.
Käse oder was?
Ah
Ich
ja.
würde trotzdem insgesamt nochmal vorschlagen, dass wir nochmal 2 Schritte zurückgehen. Ich finde,
Gerne.
wichtige Fragen, die wir noch nicht ganz geklärt haben, ist, welche Funktion erfüllt das Konzept Identität in der soziologisch, würde ich eher sagen, modernen als postmodernen Gesellschaft, weil auf modern können sich zumindest alle einigen. Also warum ist Identität heute wichtig und wie entwickelt sich oder wie konstruiert sich Identität und wann entwickelt sie sich? Das finde ich wären noch wichtige Fragen.
Wir hatten eigentlich schon diese typischen, ich glaube, das ist auch schon übelst, ja, ist auch in den 80ern, Frei und Hauser, Identitätsbegriff nach Frei und Hauser, Shownotes. Wir hatten Selbstkonzept, wir hatten Selbstwertgefühl und Kontrollinstanz. Ungefähr. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist die Aufgabe des Individuums, also der Person, diese 3 Sachen miteinander in Verbindung zu setzen. Das Selbstkonzept mit dem Selbstwertgefühl und der Kontrollinstanz. Ich habe in dem Konzept Kontrollinstanz nicht ganz verstanden. Das habe ich mich damals schon gefragt, ob das die äußere oder die innere Kontrollinstanz ist.
Kannst du es
Ist
nochmal
mir immer
erzählen?
nicht ganz Kontrollinstanz oder was möchtest du?
Die 3 Begriffe nochmal. Ich war kurz mit Turnouts beschäftigt.
Selbstkonzept, Selbstwertgefühl und Kontrollinstanz.
Willst du zumindest, ja,
Ist
noch
es,
zwei
ist.
Sätze
Beim
jeweils
letzteren.
anfügen?
Selbstkonzept ist die Überzeugung, wer ich bin. Und ich glaube auch in Abgrenzung zu anderen, was mich unterscheidet und was verbindet. Selbstwertgefühl ist genau das, was man sich darunter vorstellt, das Gefühl des Wertes. Selbstwertgefühl, ja, das sollte ich vielleicht noch ergänzen. Was vielen nicht so ganz klar ist, Selbstwertgefühl misst sich meistens an der Diskrepanz zwischen dem Selbstkonzept und der Selbstwahrnehmung. Also von jetzt Realität und Ideal. Je größer die Spanne ist zwischen dem, was ich sein will und dem, was ich wahrgenommen bin, wahrgenommen wohlgemerkt, also hier Imposter aufgepasst, desto geringer ist das Selbstwertgefühl. Und bei der Kontrollinstanz, da bin ich mir nicht sicher, ob das nur die innere Kontrollinstanz ist, dieses sich selbst einschränken, um dem Selbstkonzept zu entsprechen. Oder ob das auch die äußere Kontrollinstanz mit einschließt, nämlich den Konformitätsdruck. Der kommt später bei denen im Konzept nämlich nochmal vor, aber ich habe nicht verstanden, ob sie es miteinander in Verbindung bringen.
Ich
Und
finde,
dann
ja.
kommt die Realität ins Spiel, in der sie sich bewegen müssen.
Ich würde ja sagen, weil wir hier schon mal Soziologie machen, da kann uns auch dann egal sein, ob das von innen oder außen ist. Also auf jeden Fall finde ich, dass Identität auch was mit dem Außen zu tun hat und auch äußere Bedingungen entscheiden darüber mit, was deine Identität ist. Also
Das
in der
hätte ich
Queer
jetzt.
Theory, im Feminismus kann man das für heterosexuelle Normen runterbeten, aber auch für Identität, die irgendwie zum Beispiel zugewanderten Menschen gegeben wird oder nicht gegeben wird, also zugesprochen wird von der Mehrheitsgesellschaft und so. Also ich glaube, ich würde zumindest sagen, dass da die Kontrollinstanz definitiv auch außen verankert ist.
Und ich glaube, wir können uns, egal ob wir es psychologisch oder soziologisch betrachten, Identität und Identitätsdynamik ist ein Prozess, ein Entwicklungsprozess, der sich an so ganz basalen Funktionen misst, wie Erinnern, Vergessen, selektiver Wahrnehmung etc.
Also,
Was begegnet mir, wie gehe ich damit um?
ja, ich würde auch sagen, dass es, ne, als du Kontrollinstanz dann nochmal definiert hast, habe ich mir eigentlich gedacht, naja, es ist beides.
Ja, irgendwie schon. Ich weiß nur
Weil,
nicht, ich will deren Konzept nicht durcheinander würfeln. Vielleicht sind die der Meinung, nein, aber ich bin der Meinung, es ist beides.
Selbstwahrnehmung zum Beispiel, Selbstwahrnehmung funktioniert ja nur darüber, dass ich im Endeffekt von anderen gespiegelt bekomme, wie sie mich sehen. Ja, und Das ist ja zum Beispiel so eine Sache, die, das ist mir dieses Schuljahr auch schon untergekommen. Ich habe dieses Schuljahr mit einer Schülerin geredet, die so Bullying-Erfahrungen anscheinend hatte. Und die erzählte mir dann, dass sie in ihrer alten Schule immer grundsätzlich von der Lehrkraft zurückgespiegelt bekommen hat, weil sie ja, das ist auch so ein bisschen Alternative angehaucht, dass sie grundsätzlich als die Alternative verdächtig war, da Unruhe zu stiften. Ja, die hat halt nicht in den sozialen Kontext gepasst und deswegen war sie automatisch verdächtig. Und hat deswegen auch jedes Mal von der Lehrerin irgendwie eine drauf gekriegt. Bei uns an der Schule ist das was ganz anderes. Ich gucke halt die Leute mir alle an und dann gucke ich, wie die sich verhalten. Ne? Also Verhalten ist halt meine Kategorie und das ist halt einfach eine sehr ruhige, sehr bemühte Schülerin. Die ist jetzt nicht unbedingt in allem gut, ja. Also das ist auch dann immer nicht wichtig. Ja, aber keiner an unserer Schule würde auf die Idee kommen zu sagen, das ist ein Störenfried oder so, ja. Und da hängt es dann schon unheimlich davon ab, wer dir da was zurückmeldet, ja, weil anscheinend hat die irgendwie 5 Jahre zurückgemeldet bekommen oder sich gegen die Rückmeldung wehren müssen, ja, kann man ja auch mit so kognitiver Dissonanz, dass sie irgendwie das alles immer falsch macht und an allem schuld ist, während sie dann jetzt auf einmal die Erfahrung macht, dass halt Leute einfach sagen, naja, sie können gar nicht dran schuld sein, weil wir sehen, dass sie nicht diese Person sind, die da in sie hineingedacht wird.
Ja. Oh, da haben wir den zweiten Aspekt, nämlich das Grundbedürfnis nach Anerkennung und Zugehörigkeit.
Mhm. Ja. So, ich finde, dass man an dem Ganzen ganz, ja, was war zu sagen?
Ich wollte nur noch ergänzen, dass dass Zugehörigkeit nicht, sonst wären wir ja alle Normcore-Vanillas. Also Gruppenzugehörigkeit und Gruppenanerkennung mitdenken, ne? So.
Und da ist ja auch wichtig, Identität, das hatten wir auch schon mal, dass ich, kann man ja generieren, entweder durch eine negative Selbstzuschreibung oder eine positive Selbstzuschreibung. Die negative Selbstzuschreibung ist, ich bin nicht der, ne, das hatten wir schon. Mhm, genau. Also wenn ich immer nur sage, was ich alles nicht bin, da behaupte ich immer, da bleibt am Ende nichts übrig. Und das ist furchtbar kritisch. Ja. Und das andere ist eine positive Zuschreibung. Und die positive Zuschreibung ist zum Beispiel, was man jetzt so bei uns dreien zum Beispiel gerne findet, ja, also dass wir halt sagen, was wir sind und was wir nicht sind, ja. Mhm. Und ich glaube aber, der Standardmodus immer noch, gerade in Deutschland, ist so eine negative Zuschreibung. Gleichzeitig fühle ich mich manchmal total, ich habe letztens hier irgendwie Polyamory Weekly gehört.
Das ist so ein schöner Podcast.
Ich finde ihn ja grenzwertig.
Warum?
Das ist mir an bestimmten Stellen zu links gegendert. Also,
oh nein, wer hätte das denn an?
Ich sage euch, das wird noch eine eigene Folge.
Was, links gegendert?
Oder links? Ja, wenn wir irgendwann denken, wir brauchen einen guten Grund, um auseinanderzugehen oder so.
Ja, das Schlimme ist ja, dass wir uns da problemlos einigen können. Ja, das ist nicht so, dass wir danach auseinandergehen. Ja. Nee, dann haben wir das nur einmal ausdiskutiert und dann müssen wir die nächsten 200 Jahre weitermachen. Das ist viel, viel schlimmer.
Ja, auch nicht gut.
Dann ist das letzte Konfliktpotenzial weg. Ich habe da letztens erst wieder so eine Folge gehört, wo am Anfang halt jemand so in bester liberaler Amerikaner-Manier eine 5-minütige ich bin Cisbi, Chingderassabum, Eichhörnchen, das und das und Educator und bla und blub. Und das finde ich dann schon sehr eigenartig, ja. Also so dieses Selbstdefinieren. Ja. Da wird es mir dann zu viel.
Wie willst du denn, wenn dir diese Punkte bei dir alle wichtig sind, wie willst du denn vernünftig angesprochen werden, wenn du vorher nicht ganz klar die Karten auf den Tisch legst? Vor allem, wenn man es dir nicht ansieht und du aber möchtest, dass das in der Ansprache berücksichtigt wird.
Weshalb
ich mich ja auch immer mit Pronomen vorstelle.
Das ist ein gutes Argument. Richtig? Aber man möge mir verzeihen, der gesellschaftliche Standort ist da noch nicht, ne?
Ja, und? Wie du selbst sagst, einfach mal machen.
Ne? Ja, aber da sind wir dann bei Irritation. Genau, das mache ich dann nächstes Jahr. Guten Tag, mein Name ist Brand. Ich bin Ihr Englisch- und Sozialkundelehrer. Ich bin im Übrigen, weiß ich nicht, ein bisexuelles Cis-Einhörnchen. Ja, und mein Pronomen ist X. Oder so.
Stellt sie das, glaube ich, zu schwierig vor. Ich sage einfach, ich bin die Jennifer.
Ja, aber du kennst das, wie das in den USA gemacht wird, ne? Also da kommt dann so eine Litanei, und diese Litanei, die irritiert mich doch zutiefst. Nun kann das daran liegen.
Ich mache das nur deshalb so kurz, weil ich mich ganz viel in konservativen Kreisen bewege und diese Litanei, wie du sie nennst, überhaupt nicht cool kommt. Und ich bin die Jennifer, dann sind die Leute immer ein bisschen irritiert, wenn die das nicht kennen, aber alle anderen, bei denen es wichtig wäre, die haben dann den Raum auf, um angemessen auch ihr Pronomen mitteilen zu können, ohne dass es komisch wird.
Naja, was ich zumindest dabei ganz spannend finde, ist, dass halt auf jeden Fall, was da zusammenkommt, ist ein starkes Identitätsbewusstsein, also ein Bewusstsein dafür, dass es sowas wie Identität gibt und dass es die Möglichkeit gibt, das durchzudeklinieren und durchzudefinieren, zusammen mit dem Anspruch an Individualität. Also was ich zumindest in den Queer-Kreisen sehr spannend zu beobachten, also was ich einfach spannend finde, das zu beobachten, ist, wie Gruppenzugehörigkeit da langfristig hergestellt werden möchte, weil ich finde, dass zumindest die Selbstbeschreibung schon nach enormer Zersplitterung teilweise klingt von außen so. Und das finde ich ist einfach erstmal spannend abzuwarten, genauso wie der neue Feminismus, der niemanden mehr exkludieren möchte und enorm inklusiv ist, also kein Frauenbild mehr außen vor lassen will, was ich als Ansatz super gut, glaube ich, finde, und als Idee, ich frage mich, wie man das konzeptuell langfristig durchhalten möchte, weil man, glaube ich, auf so ein Toleranzparadoxon irgendwann stößt. Und sich fragen muss, okay, welche Leitlinien wollen wir aber doch haben und welche Rollenbilder von Frauen wollen wir vielleicht doch irgendwann hinter uns lassen. Und das wird auf jeden Fall noch spannend zu sehen, wie da neue inklusive Gedanken zu neuen Identitäts- und Individualitätsgedanken passen.
Bei diesem ganzen Identitätskonstruktionen, wenn wir dann in Richtung Diskriminierung und strukturelle Diskriminierung gehen, haben wir immer das Problem. Und das ist das größte Problem des Feminismus, das ist das größte Problem der Geschlechterforschung und der Genderforschung. Du kannst nicht Dinge ansprechen, ohne sie anzusprechen, also ohne zu reproduzieren. Wenn ich von Männern und Frauen rede, reproduziere ich, das wird passieren. Du kannst aber auch nicht wenn du es nicht ansprichst und die Kategorie nicht reproduzierst, kannst du die Diskriminierung, die vorherrscht, nicht benennen. Es geht nicht.
Ja.
Du bewegst dich mit deinen Methoden immer auf diesem Grat zwischen diesen beiden Sachen. Und es geht nicht ohne. Wir müssen von Männern und Frauen sprechen. Und wir müssen von Inländern und Ausländern sprechen. Vielleicht nicht gerade mit den Begriffen, das wäre geil. Aber,
ich wollte gerade sagen, aber MMM und so.
Da fällt mir ist da noch was eingefallen, und zwar das ist jetzt aus meiner persönlichen Sicht, muss ich denn jedes Mal alles thematisieren? Also muss ich jedes Mal tatsächlich irgendwie mich total ausdefinieren, bevor ich mit jemandem in Kontakt trete?
Ich halte das für absolut unnötig, aber, und jetzt kommt's. Und ich glaube, das ist der Grund, warum zum Beispiel in dem Polyweekly diese Litanei so wichtig ist. Wenn es für dich wichtig ist und für dich überlebensnotwendig, dass du in diesen Kategorien richtig angesprochen wirst, zum Beispiel Transperson und Deadnaming, ganz großes Problem, dann musst du es jedes Mal sagen. Wenn es für den Kontext keine Rolle spielt, musst du dich auch nicht ausdefinieren. Aber du kommst sonst, wenn die anderen assumen sollen, wo du sie zu zwingst, wenn du nichts sagst, dann hast du halt das Problem, dass sie dich misgendern, dein Deadname benutzen, was auch immer. Kommst halt da nicht drum rum.
Mhm. Ich habe da gerade einen sozusagen einen aktuellen Lebensfall. Also ich bin das erste Mal in meiner Schulkarriere tatsächlich, also Leute mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen haben wir öfter. Das merkst du dann irgendwie, es ist auch scheißegal für Schule, ne? Trans ist nicht ganz so einfach. Und da
im
hat,
Sinne von nicht so egal für Schule?
Nein, das Problem ist ja, also erstens, wir haben Geburtsurkunden rumfliegen, ja, also I could know. Mhm. Ich habe jetzt tatsächlich ich versuche das jetzt tatsächlich so komplett datenschonend zu machen, wie es nur geht. Ich habe in meinem aktuellen Schuljahr irgendwo eine Person, die ist trans. Ja. Das ist mir von vornherein nicht aufgefallen. Das ist auch irgendwie in Transition. Mir wurde schlicht und ergreifend ein Sitzplan hingelegt und eine Namensliste, wie das so ist. Und dann spreche ich diese Person so an und fertig ist. Und irgendwann später wurde mir mal gesagt, dass es da irgendwie so ist. Ja? Und seitdem ist das Einzige, was ich gemerkt habe, ist, dass in der im Gender-Teil des Unterrichts es da sehr viel Aufjauchzen gab, dass mal jemand irgendwie das Thema halbwegs mit Verstand angesprochen hat und auch freundlich darauf hingewiesen hat, wie so die Gesellschaft das sieht und so. Ja, und da mit großem Verständnis agiert hat, was ich für einen normalen, jetzt für Sozialkundelehrer für normal halten würde. In Klammern Konjunktiv Irreales. Und ansonsten ist da nichts passiert. Und da muss ich ehrlich sagen, das mit dem Deadnaming ist doch eigentlich nur ein Problem, wenn die Leute die Person Prä-Post-Transition kennen. Ne? Das ist jetzt kein Problem zum Beispiel, das mir passieren könnte. Ich kenne die nicht mal, ja.
Ja, genau, aber es gibt tatsächlich Leute, die versuchen, das rauszufinden oder die benutzen.
Warum?
Sie benutzen immer wieder das falsche Pronomen. Aus Prinzip. So,
ich habe da eine Kombination aus einem Vor- und einem Nachnamen. Dazu gehört so grammatikregeltechnisch ein Pronomen. Das benutze ich. Außer die Person heißt Andrea oder so, dann muss man mal hingucken.
Ja.
But what's wrong with those people?
Ja, eben, genau, das ist das Thema. Was ist, wenn du jemanden da sitzen hast, der unbedingt Ärger machen will oder der ein ganz konservatives Verständnis von Gender durchsetzen will? Oder, das hatte ich in meinen Seminaren schon, dass die Personen sich in der Transition befinden. Und ich eigentlich auf der Liste in Stuttgart fürs Prüfungsamt den Deadname benutzen muss.
Weil die Person steht. Weil die Urkunde nicht umgeschrieben ist.
Genau, weil die Uni sagt, also unsere Uni sagt, solange die Gesetze so sind, wie sie sind, halten wir uns an genau diese Gesetze. Das bedeutet, sobald die Person eine neue Geburtsurkunde vorlegt, dann ändern wir den Namen.
Da kannst du.
Das heißt, ich muss die Person anders ansprechen, als das steht. Viele Dozierende machen das nicht. Also wenn man mir sagt, ich bin, keine Ahnung, ich bin Kim. Ich bin die Kim. Werde ich diesen Namen benutzen? Punkt aus, Ende, Feierabend.
Das ist im Zweifel eine Massenfrage, ne? Also das ist im Zweifel eine Frage, du mit deinen Seminaren, ich mit meinen Schülern, wir können das.
Ja, genau, aber das ist nicht das, was normal ist.
Ich überlege gerade.
Das ist
grade.
Schon sehr sensibel. Und da sind die gezwungen, weil wir ja in diesen konservativen Stereotypen festhängen, wir alle, auch die, die hier gerade digital da sind, wir würden sonst assume. Und dann ist diese Person leider dazu gezwungen, was mir furchtbar leid tut, aber so funktioniert es nun mal, eine Position abzugeben, damit ich ihr nicht ständig auf die Füße trete.
Ja.
Ich kann mich dran erinnern, bei einer Freundin in der Schule war das tatsächlich so, dass irgendwann ein Schulkamerad sich hingestellt hat und gesagt hat, guten Tag, ich heiße ab jetzt Felicitas. Ja? Mhm. Ihr dürft mich auch Feli nennen. Und dann war das durch. Also das kann ich alles verstehen. Woran ich gerade aber denken muss, weil du das so erzählt hast, das ist tatsächlich etwas, das können wir technisch nicht verhindern. Nämlich, dass Leute zum Beispiel bei einer Zeugnisausgabe, bei einer Abiturzeugnisausgabe einmal freien ihren Deadname hören. Weil da steht der Chef mit 300 Zeugnissen und einer Namensliste. Und die Namensliste fällt aus dem Schulverwaltungsprogramm raus, ne?
Das ist natürlich ein strukturelles Problem, aber da sind wir auch schon wieder bei, warum müssen Transpersonen diesen ganzen Scheiß überhaupt mitmachen, bevor sie ihren Namen ändern dürfen? So. Also da hängt ja was dran, die können nicht einfach hingehen und sagen, ich bin jetzt anders, ändere mal meinen Namen. Also da hängt ja
Psychotherapie. Sorry, mein Verständnis für solche Probleme hält sich halt auch wirklich in Grenzen. Also nur weil das aus dem Computer rausklackt, es ist 300 Leute immer noch nicht so, als wäre es komplett unübersichtlich. Und die Anzahl der Transpersonen, wo man da dann, oder namensgeänderten Personen, wo man sensibel sein muss, halten sich doch arg in Grenzen und wenn man das Problem überträgt.
Postet aufs Zeugnis und gut ist.
Ja, aber das Problem an der Stelle ist, dass ihr absolut unterschätzt, dass es dafür kein Auge gibt an keiner Stelle des Prozesses. Ne? Also,
aber das sage ich ja gerade. Genau deshalb ist diese Litanei der Personen wichtig. Damit sie müssen jedes Mal sich auf ihren Standpunkt stellen, damit man das berücksichtigt. Sonst passiert genau das.
Ja. Wobei dann, um zu dem Polyamory Weekly Beispiel zurückzukommen, haben wir ja dann eigentlich, das wäre doch eigentlich dann so das Ding, wo es die Leute nicht erzählen müssten, oder?
Doch, natürlich. Anerkennung und Wertschätzung in der Gruppe. Da hören lauter Leute zu, die genau deshalb denken, oh Gott, ja, genau wie ich. Deswegen gibt es den Poly Weekly überhaupt. Ja. Boah, Menschen, die mehrere Menschen lieben können. Das muss man natürlich nicht jedes Mal sagen und schon gar nicht in den Titel von einem Podcast reinpacken. Ist aber voll wichtig.
Ich kann mich daran erinnern, Christoph hatte irgendwann mal diesen, ich komme mit klassischen Männlichkeitskonstruktionen nicht zurecht. Ich glaube, ich komme gerade mit diesem Konstruktionsraum nicht zurecht.
Was ich finde,
das ist mein Problem, ist vollkommen in Ordnung. Aber vielleicht.
Ich kann gerade nicht folgen, aber egal. Christoph.
Ja, was ich glaube, was man an dem Beispiel ganz gut sieht, und das sagt Sigmund Baumann, nochmal ein Buch von gestern rauszukommen.
Haken.
Der sagt, der schreibt in dem Buch Moderne und Ambivalenz, was ich wirklich auch empfehlen kann, der schreibt, dass fremden Personen ihre Identität entzogen werden kann. Und wenn man Transpersonen jetzt mal als für Nicht-Transpersonen zumindest im Schnitt für die allermeisten bei uns in der Gesellschaft als fremd definiert, dann kann man dafür nicht ganz gut sehen, dass gerade solche Personengruppen immer nur von außen oder häufig nur von außen bewertet werden können und als zusammenfassende Gruppe meist auch nur irgendwie in erniedrigender Weise. Also es kommt selten von außen eine positive Bezugnahme auf fremde oder unübliche Gruppen. Und gerade bei den Transpersonen sieht man auch, wie ihre eigene Identität von der Akzeptanz von anderen abhängt, also von der Mehrheitsgesellschaft in dem Sinne. Und das finde ich schon relativ extrem, gerade wenn man sich vor Augen führt, dass Identität ja etwas ist, was enorm selbstbestimmt sein sollte. Zumindest ist so das Idealbild, ja. Also toll ist es ja, wenn man eine super gefestigte Identität hat, die aber ganz besonders ist und voll cool und voll vorne mit dabei. Und gleichzeitig passiert es halt, dass man die überhaupt nicht selbst frei entwickeln kann und darf, sondern enorm von externen Kontrollinstanzen abhängt. Also der Rahmen ist schon klar gesteckt.
Und es wird ja immer wieder so gehetzt, diese ganzen kleinteiligen Identitätspolitiken. Aber das habe ich, glaube ich, auch zum ersten Mal bei Baumann gelesen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, wo ich es zum ersten Mal gelesen habe. Es geht um nichts anderes als um den Erhalt des Erringen eines Subjektstatus, denn diese Abwertung von Fremdheit ist eine Objektifizierung. Das heißt, es geht um Menschlichkeit oder das Anerkennen des Menschseins. Und das ist doch, finde ich, ein recht essentieller Teil. Und wo wir gerade in den Medien sehr gut sehen können, was passiert, wenn man Menschen ihren Subjektstatus aberkennt, ist entweder im Mittelmeer oder schwarze Personen in den USA.
Ja. Und was super krass ist, eigentlich beginnt dann ja erst das eigentliche Identitätsbasteln. Also, und wenn man sich dann vor Augen führt, um was diese Personengruppen kämpfen müssen und woraus sie dann auch nur ihre Identität oder ganz zentral beziehen müssen, also für Transpersonen ist dann das Transsein ja einfach sehr wichtig für ihr komplettes Leben und ist quasi im Verhältnis dazu, wie die eigene Geschlechtlichkeit andere Menschen betrifft, ja völlig überdeterminierend. Also das eigene Leben völlig überbestimmt, zumindest in der Selbstwahrnehmung. Nicht, dass es keine unbewussten Prozesse gibt und Männlichkeit und Weiblichkeit bei Menschen, wo soziales und biologisches Geschlecht zusammenfallen. Natürlich ist es enorm bestimmt für Habitus, Verhalten und so weiter. Aber da ist es halt viel, viel bewusster, würde ich mal unterstellen. Und die allerwenigsten Menschen können das mal eben beiseite schieben und als nicht zentral für ihr Leben, glaube ich, anerkennen.
Wie ich letztens auf Twitter gelesen habe, in einem sehr emotionalen Tweet, niemand entscheidet sich dafür, trans zu sein, und trans sein ist scheiße. Also in dieser Gesellschaft, trans sein ist wirklich scheiße. Und nicht so, als hätten die eine Wahl. Wie du völlig richtig sagst, die können nicht sagen, na, heute ist das mal nicht so zentral. Die Gesellschaft macht es für sie jeden Tag zentral.
Ja.
Anders als Veganer.
Ist vermutlich so ein bisschen wie der... Also die gleichen Probleme, vor denen Homo und Bisexuelle standen und immer noch auch stehen, wobei...
Wieso Bisexuelle gibt's nicht? Hast du schon mal Bisexuellen gesehen?
Das kommt gar nicht in die Tüte.
Also hallo, Bisexuelle sind Heteros, die einfach nur mehr vögeln wollen.
Oh!
Oder?
Nee. Nur bei Frauen.
Stimmt, nur bei Frauen.
Männer sind eigentlich nur verkappt schwul, habe ich gelesen.
Ja.
Aha. Nett. Jetzt fühle ich mich diskriminiert.
Frag doch mal die nicht, Feministinnen aus der ersten Welle.
Ja. Nee, aber so wie ich euch jetzt zugehört habe, ich weiß jetzt, was mein Problem ist.
Du hast mal wieder die völlig falschen Konstrukte und bist gar nicht in Line mit der Mehrheitsgesellschaft.
Ja, aber so kannst du überhaupt nicht.
Tut mir das leid?
Ich glaube, ich glaube, in meinem Beruf sollte dir das auf keinen Fall leid tun, dass Menschen, die meinen Beruf ausüben, das nicht haben. Wir haben sowas. Also es gibt Kollegen, die sind da mehr in Line. Es ist erstaunlich wenig bei uns an der Schule. Und wenn, dann schlucken sie es gut runter. Aber mir ist halt aufgefallen, also ich nehme halt Leute at face value. Also ich habe keine Ahnung. Also ich gehöre ja zu denen, die nicht mal die Noten ihrer Schüler kennen, also aktiv, ne? Die stehen in Software und die stehen in Listen, da wo sie hingehören. Aber wenn mich ein Schüler fragt nach seinen Noten, muss ich tatsächlich erst diese Liste aufmachen und gucken. Ich kenne das nicht. Ich habe keine Einschätzung. Also ich weiß so grob, der ist gut, der ist schlecht, ne? Das hast du im Gefühl. Und genauso ist das, du sitzt halt vor mir und du sagst dann, guten Tag, ich bin der Peter, und dann bist du der Peter. Und was zwischen deinen Beinen baumelt, ist mir doch scheißegal, und wen du abends vögelst, ist mir auch scheißegal. Und wenn du zu mir sagst, also hallo Herr Brandt, ich stehe übrigens auf Jungs und Mädchen, ja, sag ich dann. Und
interessant, hier im Unterricht jetzt nicht so relevant.
Genau, also das Lustigste ist, das fand ich total faszinierend. Ich habe so besagte Mädchengruppe von vorhin, die mit ihren Identitäten so schon letztes Jahr mit mir zusammengerauscht sind, die sind unheimlich mainstreamig. Und die saßen dieses Schuljahr, saßen da zwei davon nebeneinander, die sitzen aus disziplinarischen Gründen alle nicht mehr nebeneinander. Und die sind tatsächlich im Unterricht, ist die eine auf die andere fast so draufgegrabbelt. Ja, so. Und schmiegte sich da so an sich in der ersten Reihe. Und du denkst dir so, Leute, hier so, Schulkonstrukt und so. Und als ich dann meinte, also wissen Sie, wenn Sie jetzt da vorne weitermachen, können Sie auch anfangen zu knutschen, saßen sie auf einmal stockensteif da und wollten ganz, ganz schnell furchtbar heterosexuell sein. Und ich dachte mir so.
Oh, du hast ihre Heterosexualität in Frage gestellt, das geht ja mal gar nicht.
Sheesh. Ja.
Oh, das ist witzig. Ich war mit meinen Studis
Ich kenne andere Leute, die hätten da geknutscht im Übrigen.
Ja, ja, solche Leute kenne ich auch. Im Andersraum hier in Hannover. Mhm. Und einmal haben wir so eine Tour gehabt und was machen wir überhaupt hier und so. Und dann war noch eine Person von Schlau da und hat erklärt, was die so machen. Die gehen in Schulen und
Was ist denn Schlau?
Schlau ist eine Initiative, die so, also es ist ein bisschen so ein Peer-to-Peer-Ansatz. Da gehen junge Menschen, ursprünglich waren es immer nur schwule und lesbische Menschen, heute sind auch, weil man ja mittlerweile nicht mehr trans-exklusiv ist, auch Transpersonen dabei, die gehen in Schulen und arbeiten mit den Kindern, machen quasi so ein winziges Anti-Bias-Training, also die Schulen sprechen die an. Und dann kommt das Schlau-Team mit zwei Personen und gestaltet mindestens eine Doppelstunde. Und gar nicht mal zu explizit zu Sexualität und sexueller Orientierung, sondern die machen tatsächlich, ich habe mir angeguckt, was die mit welchen Methoden die arbeiten, die machen klassisches Anti-Bias-Training mit denen. Aber halt sehr eingedampft, zwei Schulstunden oder mehr. Und da gibt es eine Methode, ab wann sind die zusammen? Und da müssen die in Gruppen einsortieren, ein Junge und ein Mädchen, wann sind die zusammen? Ein Mädchen und ein Mädchen, wann sind die zusammen? Und ein Junge und ein Junge, wann sind die zusammen? Und dann gibt es so kleine Kärtchen, auf denen steht zum Beispiel küssen, Händchen halten, kuscheln, sich ein Getränk teilen, also wirklich so. Mhm. Und was super spannend ist, die machen das seit Jahren. Und Jungs sind, also bei Händchen halten ist definitiv schon Beziehungsstatus. Junge und Mädchen, die können schon ein bisschen mehr. Und Mädchen, die müssen sich quasi
Die müssen nackt im Foyer vögeln, oder?
Mindestens. Und Pullis mit dem Namen der anderen drauf haben. Also die können quasi weibliche Sexualität bei Jugendlichen ist, glaube ich, ein Scheißwert. Von daher, was Frauen miteinander machen, hat ja noch lange keinen Beziehungsstatus. Aber körperliche Intimität zwischen Mädchen wird unglaublich weit toleriert. Intimität, körperliche Intimität zwischen zwei Jungs gar nicht. Und bei Jungen und Mädchen, das ist dann immer so der Mittelwert.
Also da ist man zusammen, wenn man knutscht.
Ja.
Ja, spannend.
Genau.
Sag mal, ich frage für einen Freund, wie ist es mit Blowjobs?
Die waren da nicht aufgeführt, weil die, also Schlau haben auch berichtet, dass sie nicht mehr in Grundschulen gehen. Weil das, nicht, weil es nicht super wichtig wäre mit so einer vierten Klasse, die schon Sexualkundeunterricht
hatten. Weil es die Eltern irritiert.
Ja, genau, die Eltern gehen furchtbar auf die Barrikaden, wenn da schwule junge Männer kommen in die Schule. Ja. Oder
Übersexualisierung oder was?
Genau, deswegen sind sie hauptsächlich in der Mittelstufe und auch teilweise in der Oberstufe unterwegs. Aber die Kids sind so, also Kids sind ja dann nicht mehr Teenager, 13, 14. Und den möchte man nicht unbedingt. Also sie kommen nicht so, wie der AfD-Wähler jetzt vielleicht denkt. Die kommen nicht mit Dildos und Kondomen in die Schule. Das ist pro Familia. Anderes Projekt.
Auch wichtig.
Auch wichtig.
Ja, auch wichtig. Und mit Kondome in der Schule zu verteilen, halte ich für eine sehr gute Sache.
Also, ja.
Eimerweise.
Wir hatten das Thema mal bei irgendwie im Kontext von Ferien, Freizeiten, die nicht in dem Alter gefahren werden, in der ich meine fahre. Wir haben glücklicherweise mit irgendwie Schwangerschaft und so nichts zu tun, glücklicherweise, die einfach zu jung sind. Noch. Aber halt, wenn man so mit älteren Kindern fährt, ne, so, was macht man? Also, man darf ja keine Gelegenheiten schaffen, aber schwanger will man die Kinder ja auch nicht nach Hause schicken. Also, wo platziert man Kondome? Und wie macht man das? Ja. Aber es ist wichtig.
Also ich hätte ja den beschämenden Sextalk am Ende gesagt. Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen auf dieser Ferienfreizeit. Ihr seid alle in einem geschlechtsreifen Alter, das heißt, ihr könnt Kinder in die Welt setzen. Ich bin dafür verantwortlich, also benutzt ihr diese Lümmeltüten, die sind von Einhorn und die sind vegan.
Genau, die sind vegan.
Genau, die sind vegan, die verrotten auch. Ja, das nächste ist, ich bin gesetzlich verpflichtet, die Hand dazwischen zu halten, also bitte habt Sex nur mit diesen Kondomen und an Orten, wo ich nicht vorbeikomme, weil ich werde die Hand dazwischen halten.
Das ist tatsächlich ungefähr der Konsens, der ausgesprochen wurde. Das richtig. Ist wirklich, also das ist ungefähr die Empfehlung.
Richtig, also das ist ja bei mir ähnlich, ne? Ich mache ja auch so Klassenfahrten und so weiter. Wir müssen übrigens tatsächlich die Kinder bis heute und die Schüler dann auch über 18 Sortenreihen haben, ne? Also Mädchenzimmer, Jungs zum
furchtbar.
Thema Identität, ne?
Ja. Ja,
wenn man Transpersonen hat und so weiter.
Du ganz
ja, oder einfach nicht mal trans, Envy.
Ja. Ja, und ja.
Was ist denn da hin?
Also ganz
voll
ehrlich.
Voll geil, voll die gute Möglichkeit, an Einzelzimmer zu kommen.
Boah, ja.
Ganz, ja, was glaubst du, wie ich an ein Einzelzimmer komme? Ich bin Lehrer.
Das erscheint mir doch ein etwas aufwendigerer Weg. Als
Ich kann es dir beim nächsten Mal mit sagen, dass ich eigentlich irgendwie ein Mädchen bin oder so, weiß ich nicht, aber da kriege ich so oder so ein Zimmer. Nee, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, wenn ich eine Transperson habe, würde ich vorher mit der Transperson somit das Bekannte und die auf mich zukommt und die wird auf mich zukommen an der Stelle, ne? Dann kommt die hoffentlich auf mich zu und dann reden wir da unter vier Augen drüber. Und das Einzelzimmer würde ich mit Gewalt vermeiden wollen.
Ja, wir hatten,
weil das
ja,
ist nämlich auch Stigmatisierung, das ist auch absolut. Scheiße.
Nein, das war.
Wir hatten auf unserem Jahrgang, das war in den 90ern noch, vor 2000, eine nicht-binäre Person in unserem Jahrgang und die wollte bei den Mädchen mit ins Zimmer und diesem Wunsch wurde entsprochen. Punkt.
So, natürlich. Und das ist, ich, auch da gilt wieder, nimm die Leute at face value, ja, also. Weiß ich nicht, ne? Das ist ja dasselbe, was machst du dann mit homosexuellen Jungs? Ja, also,
ja, das wäre auch mal eine Frage. Also,
ja, ne? Also, ne? Weiß ich nicht.
Kondome verteilen, weiterhin.
Ja, weiterhin Kondome verteilen.
Genau. Sagst du dann guten Tag. Also, Jungs, ne? Ich weiß, wie das mit euch ist. Benutzt bitte Kondome und ihr habt dann noch eine Packung Gleitgel. Und wenn ihr morgen früh nicht anständig laufen könnt und nicht anständig sitzen könnt, ne? Gibt's aber Stress.
Mein Vater war, glaube ich, in meiner kompletten Schullaufbahn auf einem einzigen Elternabend. Und das war einer zu einer Klassenfahrt, da war ich 16. Mein Vater musste danach nie wieder zu irgendeinem Elternabend kommen. Wegen genau solcher Fragen. Weil besorgte Eltern, die dann genau solche Sachen gesagt haben, ja, aber was ist, wenn die da, ne, die Jungs in die Mädchenzimmer gehen und so weiter. Und dann brüstete sich wohl eine Mutter damit, dass ihre Tochter zu Hause keinen Besuch in ihrem Zimmer empfangen dürfe, weil sie möchte das nicht. Und wenn die sich nicht zu Hause treffen, dann hätten die keinen Sex. Und daraufhin fing mein Vater an zu lachen und sagte, er wüsste nicht, wie lange die betreffende Dame zum An- und Ausziehen braucht, aber 5 Minuten im Gebüsch täten es auch und haben schon so manche Nachwuchs beschert. Das ging den ganzen Abend so und danach...
Ist er Elternsprecher geworden?
Nein! Ich wollte ihn einfach nie wiedersehen.
Aber solche Leute hätte ich doch auch gerne. Also das würde mir sehr viel Spaß machen.
Naja. Ja. Ich glaube, mein Papa hat da einfach nur keinen Bock, nochmal einen Elternabend mitzumachen und dachte sich, was kann ich jetzt sagen? Aber Real Talk hier.
Also ich kann verraten, ne, auf meiner letzten Fahrt nach England habe ich dann abends immer, ne, musste um 22 Uhr einmal Anwesenheit machen. Mit unter 18-Jährigen dürfen die dann das Hotel auch nicht mehr verlassen. Juhu, Schulregeln und so. Das ist aber gar nicht so blöd in London. Ich hatte dieses Jahr tatsächlich jemanden, der mich gefragt hat, ja, und was ist, wenn ich da überhaupt nicht komme? Ich bin über 18, habe ich gesagt, dann fahren sie am nächsten Tag mit dem Taxi nach Hause. Hat er mich groß angeguckt. Habe ich gesagt, ich wollte schon immer mal wissen, was das kostet und sie werden es rausfinden. Und die spannende Sache war dann, dass ich irgendwie von einer Gruppe, ja, gemischte Jungs-Mädels-Gruppe, tatsächlich eine Nachricht bekommen habe, wir sind schon auf unserem Zimmer und spielen Monopoly.
Monopoly.
Ja, die haben aber das Spiel auch tatsächlich vorher in London gekauft. Also das war jetzt wirklich so. Also
okay.
Das war halt.
Ich bin da verdorben. Ich denke da nicht an Monopoly.
Aber du, ganz ehrlich, wenn die vögeln wollen, dann sollen sie vögeln. Das Problem ist,
dann
kannst es als.
Dann müssen sie sich vorher eigentlich nicht ein Monopoly-Spiel kaufen.
Nee, da sollen sie vorher in Victoria's Secret gehen, damit sie wenigstens hübsch aussehen, bevor sie sich ausziehen. Das ist auch so ein Konzept, das ich jetzt noch nicht verstanden habe mit der Lingerie, aber das heben wir uns mal auf.
Okay.
Ich wollte gerade sagen, hat eigentlich noch jemand was zum Thema? Also wir können auch...
Nein, wir fransen...
übergehen.
Ja, wir fransen... Nee,
ich finde das aus. Eigentlich... Also ich finde das total im Thema, weil wir hatten ganz am Anfang darüber gesprochen, dass Identität dieser Prozess ist. Und ich finde, an dieser ganzen Diskussion von Eltern und Kindern im Schulkontext und Sexualität, Teenager haben keine Sexualität zu haben. Punkt.
What?
Das darf, das, warte. Das darf nicht Bestandteil der Identität sein. Und wenn es das doch ist, dann versucht man das irgendwie so zu strukturieren, dass es nicht dazu kommt. Und
spannenderweise gilt das übrigens für Teenager auch andersrum. Also Eltern dürfen auch keine Sexualität
haben. Genau, Eltern dürfen auch keine Sexualität haben. Großeltern bitte schon gar nicht. Bei den eigenen Geschwistern, man ist sich dessen bewusst, aber insbesondere, wenn man wie ich schon Tante geworden ist, das muss ja passiert sein. Also.
Ist das, verstört dich das?
Nee, gar nicht.
Nee, das dachte ich mir, das ist gut.
Ich weiß nicht, wie es andere mit ihren Geschwistern, also ob die das dann verstört. So. Also, dass die Zuschreibung gerade bei Sexualität so extrem krass ist und dass die auch von außen zugeschrieben wird. Und wenn man sich nicht in der mächtigeren Position befindet, Teenager haben ja nicht so viel der Schulstruktur und den Eltern entgegenzusetzen, dann muss man da irgendwie sneaky Wege finden, um die Identität noch ausleben zu können. Aber da haben wir auch wieder so eine Außenzuschreibung, wie der Prozess zu verlaufen hat.
Ja, super
so,
spannend.
Keine Ahnung.
Dazu.
Ja.
Wo wir jetzt gerade schon bei Sexualität und Sexualität, Identität sind. Kennt ihr die also mir einzig bekannte soziologische Erklärung von der Funktion von Pornos in der Gesellschaft?
Du musst
also
jetzt
was ihre
ausufernd erzählen.
Ja.
Es gibt, ich muss raussuchen, wer das geschrieben hat. Kommt aber auch aus diesem Sammelband Soziologie der Liebe, der auch sehr empfehlenswert ist. Da schreibt irgendein Soziologe, dass offenbar man über Sex und wie das funktioniert und so nicht so richtig offen sprechen darf in der Gesellschaft. Und der hat das, glaube ich, in den 80ern oder so geschrieben. Also da war das vielleicht auch nochmal heftiger, als es heute ist.
Nö,
und ganz offenbar findet aber Sex trotzdem in der Gesellschaft statt. Und die Frage ist ja, wie soll man das lernen? Also wie soll man als heranwachsender Mensch wissen, wie das funktioniert, wenn du mit niemandem drüber sprechen kannst, außer deinen Peers, die aber selber auch keine Ahnung haben. Und ganz offenbar ist die Institution, die sich da herauskristallisiert hat, der Porno. Also ist ja völlig offensichtlich, dass das Einzige, jeder oder fast jeder konsumiert das. Und da sieht man halt, wie das zumindest theoretisch klappen könnte mit dem Sex.
Ja,
super spannend, finde ich. Also ist die einzige Erklärung, die ich kenne, und ich finde sie zumindest ganz, ganz amüsant.
Es gibt ja noch die mit, dass genug Pornografie tatsächlich zur Triebabfuhr hilft und dass irgendwie die Anzahl der sexuellen Straftaten reduziert oder so. Da weiß ich nicht, wie haltbar das ist tatsächlich.
Ja, glaube ich auch, das ist irgendwie ein bisschen shady, die
und
Erklärung.
Und der Rattenschwanz, der da hinten dran hängt daran, also ich würde das jetzt gar nicht beschreiben. Das ist tatsächlich so, die Jugend informiert sich über Sexualität leider nicht bei Scarlet Teen. Ja, und auch nicht mehr bei der Bravo, sondern halt bei YouPorn. Und das Problem ist dann, dass halt großflächig junge Männer der Meinung sind, dass ein Sexualakt eine ritualisierte Rammelveranstaltung ist, bei der die Frau danach,
nicht, dass das gut funktioniert, ne?
bei der die Frau danach ergebend vor dir kniet und ins Gesicht abgespritzt werden möchte.
Da, nicht in die Haare.
Nicht in die Augen.
Oh Gott, ja, bitte. Ich trage ja Brille.
Und also hier, ne? Wir haben noch keinen Explicit Tag. Ich möchte den auch vermeiden.
Ja, dann sollten wir jetzt vorsichtig werden.
Nee, aber das ist also das mit der Sexualität, ich kenne das halt auch von der Lehrerseite. Also ich glaube, ich bin so, was so Lehrer angeht, glaube ich, das, was der Fachmann Sex Positive nennt. Also sprich, ich rede darüber relativ klar, deutlich und gerne auch in Begriffen, die meinen Schülern peinlich sind. Und bin, ne, und habe auch überhaupt kein Problem, 10 Minuten lang zu erklären, wie rituell so ein Porno funktioniert. Ja, und du merkst dann schon, dass sie alle peinlich berührt sind, weil wenn der Lehrer darüber redet, also mit Lehrern über Sex reden, ja, Leute, ihr sollt mit dem Lehrer über Sex reden, nicht Lehrer mit dem Lehrer Sex haben. Ja.
Stimmt, das sollte man unterscheiden.
Ja, also das ist, ne, also ist, wir machen hier nicht Praktikum. Aber die Tatsache, dass im Endeffekt das tatsächlich an allen Stellen dieses Teenager dürfen nicht über Sex reden. Ja, und wenn du es dann machst, musst du im Endeffekt zum Beispiel als Lehrkraft, musst du dann halt eiskalt, ja, mit dem glühenden Schwert diese Bresche schlagen. Und du weißt halt auch, die sind die nächsten 20 Minuten peinlich berührt, ja. Die sitzen da alle da, verkriechen sich unterm Tisch.
Aber ist das nicht super spannend, dass sie Pornos benutzen, weil das eine sozial akzeptierte Kategorie ist, die man sich anguckt? Und dadurch, dass wir nicht drüber sprechen, dann solche Sachen wie Scarlatin etc. gar nicht benutzt werden, weil sie nicht bekannt sind oder weil man da ja wirklich über Sex redet. So. Also dieser Scham-Effekt ist ja, wenn Thomas mit seiner Klasse über Sex spricht, das ist peinlich. Wenn die Pro-Familie den Dildo rausholt, das ist peinlich. Pornos gucken ist nicht peinlich. Also dieses Schweigen und
Ausweichen. Ich glaube, Pornos gucken ist schon auch peinlich. Also ich glaube nicht, dass echt? Da offen
drüber nee, das hat, nee. Pornos hat insbesondere bei jungen Männern ein positives Prestige noch und nöcher.
Nur Frauen nicht. Frauen gucken keine Pornos.
Ach, es gibt so wenig guten Porn für Frauen, oder?
Das stimmt gar nicht.
An der Stelle empfehlen wir zum Beispiel The Crash Pad. Kennst du das?
Nein.
Das ist übrigens.
Du willst diesen Tag nicht haben.
Ne? Ja, aber du möchtest ihn nicht. Ja.
Ich werde jetzt einfach nicht grafisch, aber der Link ist in den Shownotes. Das ist hier das ist queer. Also das ist so richtig, also so queer und
Wir werden
und so weiter.
Von iTunes runterfliegen, weil wir in unseren Shop pornografisches Material verbreiten.
Ich bestimme,
das nehme ich dann als Auszeichnung.
Ich bestimme, was in den Shownotes drinsteht, die auf iTunes gespiegelt werden, keine Sorge. Nee, aber da gibt's, also es gibt tatsächlich ja da draußen so, für die Ökos unter uns, ne, Fuck for Forest.
Naja, trotzdem nochmal die Frage. Die Identitätskurve, also natürlich Sexualität und Identität super wichtig und so, kriegen wir die noch mal zurück zu oder also weil, doch, also wir also können gerne hab, ja wir können gerne noch mal eine eigene Sexualitätsfolge machen, nur ich glaube, wir haben uns ein bisschen
die ist von dann explicit entfernt,
wo wir am Anfang waren, ja,
die ist explicit, aber
ja, aber wenn wir bei dieser Sache bleiben, dass nicht nur Identität von außen Normierungsdruck ausgesetzt ist, sondern auch der Prozess einer gewissen normierten Regelhaftigkeit unterliegen soll und dass Abweichung von diesem Prozess, wie er laufen soll, sanktioniert oder anderweitig reglementiert, sanktioniert, so irgendwie sowas werden, dann, ich weiß nicht, ich glaube, da müssen wir jegliche Individualisierungskram, ich glaube, dann brauchen wir nochmal eine Individualitätsfolge, weil ich glaube, das hat da tatsächlich nicht viel mit zu tun. Vielleicht als Bestandteil von Identität, aber dieser ganze Prozess um Identität ist mir persönlich viel zu sehr gesellschaftlich und subkulturgesteuert, als dass ich da irgendwie Entfaltung von Einzelpersonen im Sinne des Individualismus sehen kann.
Das ist doch aber, also ich meine, soziologisch kann das ja auch nur enttäuschen. Also ich frage mich, ob das überhaupt ein Wert an sich sein muss, also ob das überhaupt wünschenswert ist, dass wirklich jeder komplett an, also ich meine, wie viel Verschiedenheit wollen wir denn haben in dem Sinne? Also ich meine, die Leute sollen sich bitte frei entfalten, aber sie brauchen schon auch, also ich glaube, wichtig für freie Entfaltung sind halt funktionierende Normen, die Identifikationsraum bieten. Also man kann sich ja nicht im luftleeren Raum, kann man nicht glücklich werden, gewissermaßen.
Wer war denn das, der dieses Spannungsfeld beschrieben hat mit, wir wollen dafür anerkannt werden, dass wir besonders sind und wir wollen dafür geschätzt werden, dass wir sind wie alle anderen. Und dazwischen bewegt man sich mit seiner sozialen Rolle immer. Also so ein kleiner Spleen, wie ich und meine Dreieranordnung, und aber sonst eigentlich ganz mainstreamig, ist eine gute Kombi, und sobald man zu besonders ist, wird man nicht mehr von der Gruppe anerkannt, und sobald man diese Kirsche oben auf der Sahne nicht mehr hat, ist man nicht besonders genug, um da anerkannt zu werden. Also ich weiß nicht mehr, wer das war.
Ich glaube, ich mache was falsch.
Ich weiß auch nicht, wer es ist.
Ja, aber ich glaube auch, dass das eigentlich ein guter Punkt ist zum Aufhören, weil Wir können da jetzt tatsächlich die Frage anschließen. Also, ne, wenn Jennifer schon sagt, dass ja die Frage ist, sorry, inwiefern man diese Trennungen alle so haben muss und inwiefern das jetzt wirklich alles so wichtig ist. Es ist ja derzeit furchtbar wichtig. Also, es ist ja eins der bestimmsten Diskursobjekte. furchtbar. Sorry.
Und ich glaube, wir haben ja, glaube ich, für uns zumindest geklärt, was Identität ausmacht, dass sie konstruiert ist, dass sie sich nicht nur im luftleeren Raum bewegt, dass das nicht nur die Person macht, sondern auch noch das Umfeld und so weiter, dass es ein Prozess ist. Und wir haben genug Konfliktpotenzial für nächste Folge.
Genau, wo es dann so ein bisschen um die Frage geht, was ist denn jetzt eigentlich in diesen ganzen Identity-Politics-Zeug und so weiter, was ist denn da das Problem?
Ja. Spannend, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir ein bisschen einen Ausblick darauf geben, worum es nächste Folge konkret gehen könnte. Hat jemand eine gute Aufgabe für diesen Monat?
Ich hätte eine.
Du bist eh mit den Aufgaben vorne mit dabei. Von
es ist, ja, es ist meine Aufgabe, die Aufgaben. Und zwar, liebe Hörerschaft, wenn ihr euch eure Identität nicht sicher seid, stellt euch doch mal die Frage, wo die herkommt. Und vielleicht findet doch mal, weil ich vorhin gesagt habe, wir definieren uns gerne negativ. Ja? Definiert doch mal euch, versucht doch euch mal positiv zu definieren. Also zu sagen, wer ihr seid und nicht zu sagen, wer ihr nicht seid.
Mhm. Das finde ich gut.
Ja.
Lasst euch nun den Januar nicht zu sehr verregnen.
Ach, vielleicht kommt noch mal Schnee.
Wenn ihr in Hannover lebt.
Ja.
Also in Berlin gab es heute irgendwie Schnee, habe ich gesehen. Ja, hier in Bayern, in Franken nicht. Ja, wir hatten, glaube ich, irgendwie jetzt ein bisschen Nieselregen und so.
Ja, oh, wir hier oben auch.
Mhm. Und Hagel, als ich nach Hause gefahren bin.
Auch schön. Ja. Vielleicht ist nächste Folge schon wieder alles ganz anders.
Bestimmt.
Ja, auf jeden Fall habe ich weniger Husten.
Das ist vielleicht habe ich dann Husten, weil dann ist die Vorlesungszeit vorbei.
Spannend. Ich will gesund sein dann.
Okay, dann.
Cool. Bis dahin.
Bis dahin. Wir wünschen tschüss. Einen, genau, also tschüss.